und herzlich willkommen bei Mindvolution, dem Podcast des Systemischen Netzwerks, einem Zusammenschluss systemischer Fachkräfte. Wir tragen mit Mindvolution dazu bei, dass psychische Gesundheit besprechbar und es selbstverständlich wird, Unterstützung in schwierigen Lebenslagen hinzuzuziehen. Du erfährst in unserem Podcast, dass es neben den klassischen Psychotherapieverfahren auch weitere Hilfsangebote gibt, die kurzfristig zur Verfügung stehen und zudem, welche Unterschiede es unter diesen insbesondere auch auf dem Coaching-Markt gibt. Unsere GästInnen lassen hinter die Kulissen ihrer beruflichen Praxis blicken und zeigen dir auf, wie Gesprächsprozesse ablaufen und wie wirkungsvoll systemische Prozessbegleitung sein kann. In Mindvolution erfährst du, wie vielfältig systemische Beratung, systemisches Coaching, systemische Therapie und Organisationsentwicklung ist. Wessen Stimme spricht hier zu dir? Mein Name ist Sandra Brauer. Ich bin die Gründerin des Systemischen Netzwerks und Gastgeberin unseres Podcasts. Viel Freude beim Zuhören. Ja, vor allem jetzt an unser Podcast-Publikum. Herzlich willkommen zum Systemischen Clubabend. Etwas exklusiv, dass wir diesen auch als Podcast ausstrahlen. Das ist eine Premiere. Lieber Michael, ich freue mich sehr, dass du bei uns zu Gast bist. Und
ja, vielen Dank für die Einladung. Ja.
Sehr gerne, wir mit dir diese Premiere feiern dürfen. Für alle, die dich vielleicht persönlich noch nicht erlebt haben. Ich habe mich vorbereitet und zwar, ich gestehe, mithilfe von, Achtung, nicht nur deiner Vorstellung, die du mit mir geteilt hast, sondern mit ChatGPT, das böse ChatGPT. So. Also gebt mir einen Moment. Dr. Michael Bohne, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychotherapie-Methodenentwickler und Auftrittscoach. ChatGPT sagt, du hast mit PEP, der Prozess- und Embodiment-fokussierten Psychologie, einen Ansatz entwickelt, der systemische, hypnotherapeutische, emotionsfokussierte und körperbasierte Elemente prozessorientiert miteinander verbindet. Ja. Du giltst als der bedeutendste Vertreter der Klopftechniken im deutschsprachigen Raum und es heißt, dass du diese entmystifiziert und fachlich weiterentwickelt hast, ja, indem du sie um psychodynamische, verhaltenstherapeutische und hypnosystemische Diagnostik- und Behandlungsaspekte ergänzt hast. Daraus ist mit PEP eine eigenständige Psychotherapie- und Coaching-Methode entstanden. Ich habe noch eine Ergänzung. PEP wird inzwischen in vielen therapeutischen und beratenden Kontexten angewendet, auch von systemischen Kollegen und Kolleginnen, die nach Wegen suchen, emotionale Blockaden nicht nur zu verstehen, sondern auch körperlich und neurobiologisch wirksam zu regulieren. Und so weiter. Es gibt noch viel mehr über dich, aber ich erspare jetzt unseren Zuhörenden diesen Teil, sondern möchte dich an dieser Stelle eher einladen. Sage mal, wer bist du eigentlich und wie bist du zu dem geworden, der du jetzt bist? Vielleicht brauchst du als Hintergrundwissen kurz noch die Info, dass wir für gewöhnlich im Mindvolution Podcast hinter die Kulissen und manchmal auch die Biografien unserer systemischer Kollegen blicken lassen. Und ich integriere dich jetzt gerade in unsere Community. Also, super. Wer bist du und wie bist du zu dem gekommen, der du heute bist?
Ich habe auch gerade schon an das Genogramm gedacht, was wir jetzt erstellen.
Gut, dann machen wir das.
Genau. Ja, ich denke, ich finde das extrem wichtig zu überlegen, wer spricht da, wer forscht da. Es wird ja in der klassischen medizinischen Forschung, auch in der psychologischen, nicht so sehr gefragt, wer ist der forschende Beobachter? Was hat der für eine politische und für eine Weltsicht? Und was ist der, wie ist der ausgebildet? Und da haben wir schon einen riesen Bias eigentlich. Deswegen finde ich es immer wichtig, wer ist denn der da was entwickelt, der da was untersucht, der da was forscht? Wer hat die Studien unterstützt, finanziert und sowas, das ist für mich super wichtig. Und auch natürlich, wie kommt ein Mensch eigentlich dazu, sowas Verrücktes zu machen, wie auf sich rumzuklopfen? Das ist ja schon speziell. Also ich glaube, was wichtig ist, ich bin, glaube ich, zu früh in die Schule gekommen mit 5 und dann war ich eigentlich relativ schnell schlecht. Und schon ab der 3. Klasse hatte ich viele 5 und da stand schon dann, der hat eine Lese-Rechtschreibschwäche, die Noten werden, das wird nicht benotet. Also ich habe in der Schule, das bin ich nicht richtig angekommen. Dann war ich auch Klassenkasper, bin auch auf die Hauptschule gekommen nach der Grundschule und bin auf der Hauptschule in der 6. Klasse sitzen geblieben. Das ist auch eine Leistung. Und dann war ich danach in der Klasse für schwer erziehbare Kinder von der Rektorin geleitet. Nicht, weil ich böse war, überhaupt nicht. Aber ich habe das Konzept Schule hat mich nicht erreicht. Und ich würde auch sagen, die Leute, die das Konzept entwickelt haben, haben überhaupt nicht an solche Leute wie mich gedacht. Dann war ich eben in dieser Klasse für schwer erziehbare Kinder. Da waren Drogenabhängige, ein Ausländer, ein Behinderter und ich drin. Und dann bin ich nach der 8. Klasse aus der Hauptschule ohne Hauptschulabschluss raus geflogen oder gegangen. Und das war dann erstmal mit 4 und 5 aus der Hauptschule raus. Dann bin ich direkt zur Volkshochschule gegangen und habe mich auf dem zweiten Bildungsweg da angemeldet, weil ich gehört habe, man kann den Hauptschulabschluss auch nachholen. Habe ich da so angemeldet und habe meinen Hauptschulabschluss dann in 6 Monaten draußen nachgeholt und habe meine 9. Klasse draußen überholt. Die waren immer noch in der Schule und ich war im Februar schon fertig. Mit dem qualifizierten Hauptschulabschluss, da hatte ich nur noch 2 und 3. Interessanterweise. Hat auch total gut funktioniert. Nebenbei habe ich schon gejobbt und dann habe ich eben die Erfahrung gemacht, das war cool und das ist eine witzige Geschichte und gleichzeitig ist die zutiefst bedeutsam, weil ich die Erfahrung, das ist mir im Nachhinein klar geworden, ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich außerhalb von engen Formaten, außerhalb von engen Institutionen, wo mir auch der Sinn der ganzen Maßnahme nicht erscheint, besser funktioniere als drinnen. Und dann habe ich gleich auf dem zweiten Bildungsweg den Realschulabschluss nachgeholt. Und nebenbei schon im Supermarkt und in der Geschenkeboutique gejobbt und so. Und dann mit 16 im Krankenhaus angefangen zu ein Praktikum gemacht. Damals hieß das Schwesternhelferkurs. Da kommt man so also so medizinisch so Hilfsarbeitertätigkeiten machen. Und da gehört ein Praktikum zu. Und das habe ich hier im Oststadtkrankenhaus in Hannover gemacht. Und ab da eigentlich direkt nach diesem Praktikum habe ich Extrawachen, hieß das damals, gemacht. Am Wochenende oder nachts oder so. Und habe da hat man richtig viel Geld verdient und habe da im Krankenhaus gearbeitet. Mhm. Das war schon total klasse. Und dann, ich wollte Masseur werden vom Beruf her. Immer. Fand ich total klasse, die Physiotherapie, also mit Leuten so mechanisch zu arbeiten, manuell. Mhm. Habe also die Massageausbildung dann gemacht, erst in Koblenz und dann in Hannover. Und dann habe ich aber gemerkt, das ist zu anstrengend, das ist auch intellektuell war ich unterfordert. Ich fand es spannend, die Ausbildung war super, aber ich hatte das Gefühl, ich bleibe da stehen und dann habe ich überlegt, mache ich die große Krankengymnastik noch oder mache ich erstmal Abitur? Und dann war klar, ich mache lieber Abitur erstmal und war dann am Hannover-Kolleg. Und das war eine tolle Zeit. Da hatte ich elternunabhängiges BAföG, weil ich ja schon eine Ausbildung hatte und habe nebenbei Extrawachen im Krankenhaus gemacht. Also das war total cool. Und dann habe ich das Abitur da gemacht. Und dann war klar, mich interessiert Medizin. Und zwar auch, weil ich als in der Physiotherapie, also ich war auch nicht der, der seine Intelligenz in den Händen hat. Mich hat vielmehr interessiert, was die Leute so erzählen. Und dann hatte ich eben eine Technik, die Bindegewebsmassage. Da hat man so Faszientechniken gemacht bei den Patienten. Und in dieser Behandlung haben manche Patienten angefangen zu weinen, weil sie so berührt waren. Manche haben Panikattacken gekriegt. Andere sagten, ich hatte immer Ängste, die sind plötzlich weg. Das heißt, man konnte über den Körper die Emotionen beeinflussen. Das habe ich als junger mit 19, 20 Physiotherapeut oder mit Masseur realisiert und das hat mich total geflasht. Da habe ich eine richtig Literatur dazu, gab es ganz wenig, aber es gab ein Buch, da stand das drin, dass Bindegewebsmassage tatsächlich emotionsregulierend sein kann. Das fand ich irre. Und dann habe ich mich eh interessiert, auch durch das Krankenhaus, für das, was nicht so rein medizinisch ist. Und deswegen habe ich gedacht, ich will jetzt erstmal Abitur machen, dann Medizin studieren und da war völlig klar, dass ich irgendwie in Richtung Psychofächer abbiege. Also die Chirurgie hat mich schon auch noch interessiert. Das fand ich cool, so den ganzen Tag im OP stehen und Sachen operieren und aufschneiden, sauber machen, zunähen. Fand ich cool. So ein bisschen heroisch war das auch. Aber damals, das war so schwer, eine Chirurgiestelle zu kriegen. Und die Chirurgen fand ich vom Typen her auch ganz cool. Im Vergleich zu den so Internisten und so, dass mit den Leuten konnte ich nicht so viel anfangen. Und ich habe auch geguckt, welche Typen kommen da eigentlich? Welche Persönlichkeiten kommen eigentlich in den Hörsaal von Professoren und Oberärzten und Assistenten? Wie sind die so? Passe ich da rein und kann ich mir vorstellen, mit solchen Leuten zusammen Kollege zu sein und Kollegin? Und da habe ich bei ganz vielen Fachrichtungen gemerkt, das wäre für mich komplett befremdlich. Da habe ich mich gar nicht gesehen. Hätte ich mich auch exmatrikulieren können. Aber es gab ja die Psychiatrie und die Psychosomatik. Und dann, das war, glaube ich, auch wirklich initial wichtig für mich, habe das mitgekriegt. Also ich hatte damals Ture von Uexküll geschrieben. Das ist ja der große Medizindenker, der biopsychosoziales entwickelt hatte. Ne? Okay. Und ich hatte ihn geschrieben und gesagt, ich interessiere mich so für Psychosomatik und sowas, ob er mir einen Tipp geben könnte. Und dann hat er gesagt, machen Sie Balint-Gruppen. Also so Anamnesegruppen hießen die. Die waren aber in der Gesellschaft organisiert. Machen Sie Anamnesegruppen und gehen Sie zum Freiberger, der macht ein Praktikum, kann man da machen. Und dann habe ich erfahren, dass das der Professor Freiberger aus der Psychosomatik in Hannover ist. Also das war eigentlich das praktische Jahr am Ende des Studiums, aber man durfte da irgendwie vorher schon rein. Und dann bin ich im dritten Semester, also in der Vorklinik noch, dahin und habe das Praktikum gemacht. Und das war total krass, weil Freiberger war wie alle Ärzte Psychoanalytiker. Machte aber gerade seine systemische Fortbildung bei den Heidelbergern. Und wir hatten Mailänder Modell da mit einer Einlegscheibe und Watzlawick war Supervisor da. So, ne? Und dann habe ich das,
Großartig.
ich wusste nicht, dass das was anderes ist als Analyse. Das habe ich alles gleichzeitig so erlebt. Aber das war natürlich prägend. Und Freiberger war Rheinländer und hat seinen Humor nicht zu Hause gelassen. Also das war eine medizinische Koryphäe, der was Spannendes machte mit dieser Einwegscheibe da. Also da saß man da drin und dann saßen draußen Leute und haben darüber geredet, was drin passierte. Und das war witzig. Und Freiberger war auch witzig. Also der hat einfach Humor gehabt ohne Ende, was prägend für mich war. Ich war ja Klassenkasper und dann sah ich auf einmal so einen Professor, der da witzig ist. Das war echt irre. Zum Beispiel habe ich ein Patientengespräch geführt mit einem Patienten, der kurz vor Lebertransplantation war. Das war auch ein Programm, dass der die Lebertransplantationspatienten begleitet, weil man wusste, denen geht es psychosozial echt nicht gut. Und dann habe ich den so gefragt, wie es so geht, Leben und so, und ob er den Alkohol trinkt. Nee, gar nicht, auch nicht mal so ein kleines Bierchen oder ein Weinchen, habe ich dann gesagt. Ne? Und Freiberger hinter der Scheibe wohl, was macht denn der Bohne da? Hat er jetzt einen Weinladen aufgemacht? Will er jetzt seinen Wein verhökern oder was? Und die haben sich da kaputt gelacht. Oder ein anderer Termin war da, da war ich nicht bei, aber da waren die wohl chinesisch essen, weil Freiberger chinesisches Essen liebte. Und dann sagte die eine Kollegin, die Studentin, boah, ich bin so voll, ich kann nicht mehr. Und Freiberger war ja auch Experte für Bulimie. Der hat dann gesagt, dann gehen Sie aufs Klo, können Sie eine Runde kotzen, dann kommen Sie wieder, können Sie weiter essen. Ne? So, das war schon krass. Solche Typen gab es sonst nicht. Sonst sahen die
Okay.
alle sehr staatstragend aus. Und gerade auch in den Psychofächern, die waren alle so bedeutsam und guckten so klug und so belesen. Das war schon, hat mich geflasht. Und die Psychiater, die ich hatte, waren auch cool. Das war Kiska und Wulff. Wulff war Sozialpsychiater und war angeblich mit Sartre befreundet. Und das waren echte Philosophen, das waren Denker. Das waren echt beeindruckende Leute, wie die so geredet haben. Und das war schon faszinierend. Da habe ich gemerkt, da bin ich zu Hause bei solchen Leuten, die auch so ein bisschen intellektueller auf das Ganze gucken. Ne?
Ich muss einmal
Ja,
dazwischen gehen, weil ich das gerade
ja, ja.
so spannend finde. Erstens, ich weiß nicht, ob ich es schon bei unserem Kennenlernen-Telefonat erwähnt habe. Ich finde dich äußerst unterhaltsam, also professionell unterhaltsam. Vielen Dank dafür.
Ach so,
Das geht bei mir jetzt
danke.
schon los. Also,
Ja.
das war, ich hoffe, meine
Ja.
Kolleginnen sehen das ähnlich und Kollegen.
Ach, man
Und
darf mich auch scheiße finden, das ist ja auch
okay,
okay.
danke,
Ja.
das
Und die,
freut
die mich
uns
scheiße
natürlich.
finden, werden nicht automatisch von mir scheiße gefunden.
Ja, super. Also da hast du
Das
ja
ist
eigentlich
ja,
diese
da gibt es ja
systemische
gute Gründe,
Offenheit,
auch mich
ne?
scheiße zu finden, ne? Genau.
Okay, gut.
Ja.
Danke, aber schön, dass wir das jetzt auch schon geklärt
Ja, genau.
haben. Was mir gerade durch den Kopf geht, ich hänge so ein bisschen einerseits an der Biografie. Natürlich ist das eine Tendenz, ne, unseres Berufes, dass wir
Ja,
sowas
klar.
interessant finden.
Ja.
Und ich finde es so schön, mal wieder eine solche Geschichte zu hören. Ich höre sie ehrlich
Ja.
gesagt in systemischen Kreisen öfter, dass Wege nicht so geradlinig sind wie jetzt zum Beispiel in der Wirtschaft, weil ich komme jetzt eher wirtschaftlich geprägt daher und freue mich immer wieder, wenn ich solche Geschichten höre, wie jetzt auch deine. Ich würde mir wünschen, dass es heute Menschen auch noch so geht, dass sie auch aus ähnlichen vielleicht Ursprüngen heraus sich nochmal anders entwickeln können. Ich sehe das heute nicht ganz so leicht gegeben wie vielleicht noch zu einer anderen Zeit, aber ich glaube, es geht immer noch, ist möglich. Und das würde ich am liebsten mitgeben wollen. Was sagst du
Das ist ja auch ein
dazu?
Grund, warum ich das überall erzähle. Weil ich will, dass Schüler, die abgekoppelt sind, die Schule nicht erreicht, und das ist ja auch ein verrücktes System, dieses Schulsystem. Und da gibt es viele, die es nicht erreicht. Ein Drittel erreichen wir gar nicht. Und viele von denen gehen verloren, muss man auch sagen. Die gehen verloren. Und deswegen erzähle ich es überall, damit ich als Modell dienen kann für Kinder, die in der Schule nicht klarkommen und dass man sagen kann, hier, da geht's aber. Ne?
Ja, das finde ich schön. Also vielen Dank fürs Teilen. Ich finde
Sehr
das nicht
gerne,
selbstverständlich, deswegen herzlichen Dank dafür. Und das nächste, über das ich gestolpert bin, und das hat mich, glaube ich, auch gerade schon inspiriert oder gab es mal eine neue Richtung, und zwar einerseits das Name-Dropping, aber andererseits auch diese ganze andere Welt, in der du quasi auch berufssozialisiert wurdest, die ja sich schon von unseren Welten vermutlich unterscheidet, es sei denn, es sind ja auch Mediziner und Medizinerinnen mit dabei. Und eine meiner
Ach
nächsten
so,
Fragen, weißt du, es ist halt
Ja,
eigentlich
klar,
eine
das
ganz
System ist
andere
klar.
Welt.
Ja, die meisten sind ja auch analytisch gewesen oder dann später verhaltenstherapeutisch. Gibt auch systemische Ärzte natürlich, aber die große Tendenz war erst diese klassischen alten Methoden, ne?
Und bevor wir später natürlich gern Fokus auf PEP und so legen, würde ich aber gerne nochmal deinen Bezug, den du jetzt anfänglich schon beschrieben hast, zur systemischen Welt erfragen. Also quasi, wie sind so da deine Linien? Was siehst du? Weil ich glaube, da hast du einiges dazu zu sagen. Also,
Na,
was sind so
es ging ja
deine
noch weiter. Es
Brücken?
ging ja noch weiter. Also das ist ja, es ging gar nicht anders. Ich musste als erste Ausbildung Systemische machen, weil ich war dann ich erinnere mich, da war irgendwie 15, 20 Jahre Bestehensfeier des Analytischen Instituts Hannover. Da war ich dann als sozusagen in so einer großen Veranstaltung mit dem Kommilitonen zusammen. Da, und dann saßen wir da und dann haben die so Vorträge gehalten, alle so Analytiker und so. Und ich hatte echt so ein Atemnotsgefühl. Ich bin in so einer sehr religiösen kleinen Gemeinde groß geworden, in so einer quasi Sekte. Das war nicht schlimm, ich bin da nicht traumatisiert, aber das war schon sehr eng natürlich. Und ich habe sozusagen als Kind schon gemerkt, was so abgespaltene Vereinigungen, so kleine Zirkel, die auch so ein bisschen so das, die Idee haben, wir sind was Besonderes. Diese Atmosphäre, die habe ich da kennengelernt. Und dann saß ich in dieser analytischen Community da und habe das gleiche Gefühl gekriegt, das gleiche Körpergefühl. Und das war wirklich, ich dachte, ich kann es gar nicht erklären. Ich fand alles so, ja, so aggressionsgehemmt auch. Und ja, Herr Kollege, Sie haben jetzt Folgendes gesagt und so. Ich hätte schreien können. Also, und dann kam ein Redner, da ist mir der Kopf aufgeflogen. Und der hieß wie? Fritz Simon. Ja, weil Fritz nämlich seine analytische Ausbildung damals da gemacht hatte und danach eben Systemtheorie und sowas gemacht hatte. Der hat einen Vortrag gehalten, da dachte ich, ja, man kann denken, das war wirklich, das war ein Erweckungserlebnis, muss ich wirklich sagen. Mhm. Und an dem Abend habe ich entschieden, ich mache erst eine systemische Ausbildung. War völlig klar. Und dann war ich völlig angepisst, weil ich als junger Arzt merkte, in vielen komme ich gar nicht rein, in viele Institute, HSI und Heidelberg, die nehmen nur, wenn man 500.000 Jahre Berufserfahrung hat und so ein Quatsch. Das ist ja bescheuert. Also ich habe ja gerade realisiert, ich möchte ganz am Anfang meiner Sozialisation als Arzt systemisch denken. Da war ich raus. Da gehe ich auch nicht hin in so ein komisches Institut, wo man da 3 Jahre erstmal Berufserfahrung haben muss. Und ich habe ja sofort mit Patienten zu tun. Also als Arzt in der Klinik bist du sofort auf der akuten Aufnahmestation. Du hast sofort da mit Leben und Tod zu tun. Und dann habe ich geguckt, was es gibt. Das Hannoversche Institut kannte ich. Matthias Lauterbach kannte ich auch. Der war Supervisor bei mir. Fand ich auch cool. Aber irgendwie hatte ich ein bisschen so recherchiert und dann ist mir das ISS in Hamburg aufgefallen. Und dann dachte ich, das ist ja interessant und klingt cool. Und der Ulrich Wilken war da ja und Rosi Schwarz und Christoph Heidbreder. Und dann habe ich mich da angemeldet und das war die geilste Ausbildung ever. Also nach wie vor. Ich habe danach ganz viel anderes gemacht. Und ich muss aber sagen, das war für mein Denken und für meine berufliche Qualifikation war das nach wie vor unendlich wichtig und unbezahlbar. Und ich bin auch nach wie vor zutiefst dankbar für das, was ich da gelernt habe. Und ich bin ja Ausbilder, ich habe ein paar tausend Leute ausgebildet. Ich sehe bei den Leuten, die keine systemischen Denkmodelle haben und Kybernetik und sowas, sehe ich einfach, dass die manches nicht so verstoffwechseln. Also da würde ich dringend, auch noch im höheren Alter, empfehlen, dass man sich damit beschäftigt. Also das war mit Fritz, also Freiberger und Fritz eben als Modelle und dann war klar systemisch als erstes.
Ja. In welchem Jahr sind wir ungefähr gerade?
96, denke ich, war das. Ganz früh. Also ich habe 95 als Arzt angefangen und ich glaube 96 oder so habe ich mit der Ausbildung oder ja, ich glaube 96 oder 97 angefangen.
Ja.
In der systemischen Ausbildung.
Ja, ja. Michael und ich hatten eben gerade schon geplaudert. Ich hatte auch Gelegenheit auf einer ganz anderen Veranstaltung, und zwar einer zu KI und Beziehungen, den Ulrich Wilken auch kennenzulernen und kann das nur bestätigen, dass der besonders ist. Also auch mit einer großen Erfahrung, aber auch mit einer sehr großen Entspanntheit bringt er dieses systemische Denken wieder. Ja. Und das hat mir auch sehr gefallen und es wirkte schon auf den ersten Blick bei einem Abend sehr inspirierend. Ja. Ja. Ich halte die ganze Zeit Ausschau, weil so viele Weiterbildungen macht er, glaube ich, selber gar nicht mehr, aber ein bisschen ist er noch aktiv. Ja, also man findet noch was, vielleicht an all diejenigen, die jetzt aus dem Norden kommen, da nochmal eine Idee. Und ich teile auch etwas mit dir, und zwar frisch jetzt vom vergangenen Wochenende. Ich habe eine Weiterbildung, zumindest Grundlagenweiterbildung in Gestalt- und Musiktherapie begonnen und habe es da jetzt mit GestalttherapeutInnen zu tun und bin natürlich mit meiner systemischen Brille dort und bin sehr kritisch, merke ich. Also war immer noch offen, interessiert und neugierig, aber da ist auch eine kritische Haltung dabei, weil wir ein bestimmtes Wertesystem nun mal vertreten und es eben, und ich habe das rausgehört, dass du das teilweise auch so ähnlich siehst, wenn das nicht gegeben ist, dann wird es manchmal, finde ich, schwierig, da noch tolerant zu bleiben. Also so was in etwa habe ich bei dir rausgehört.
Es ist schwer und es ist nicht nur ein Wertesystem, es ist ein Realitätskonstruktionssystem. Also was ist Wahrheit? Was ist Realität? Was ist ein Mensch überhaupt? Also Da könnte man stundenlang drüber reden, wie mich das nervt, dass in vielen Kontexten man so ein statisches Bild von Persönlichkeit hat. Also auch wenn man so bestimmte Fragebögen ausfüllt. Neulich habe ich mich sehr intensiv nochmal tiefer mit Narzissmus beschäftigt, weil das ein hochspannendes Thema ist und ja viele Patienten da betroffen sind. Und man selbst ja auch manchmal so gesagt, das ist ja ein Narzisst und so, ne? Dachte ich, ist spannend, finde ich ja interessant. Und dann bin ich ein bisschen eingestiegen und habe ein paar Sachen dazu gelesen und auch Fragebögen ausgefüllt und sowas. Und dann Mitja Back ist ein Buch, der ist Narzissmusforscher. Und ein paar Fragebögen, wo ich so gemerkt habe, das ist echt so skurril. Die fragen dann bestimmte Sachen, aber berücksichtigen überhaupt nicht den Kontext. Und ich konnte eigentlich gar keine Frage beantworten, weil in dem einen Kontext würde ich sagen, ja klar, volle Lotte, ja. Und in dem anderen Kontext würde ich sagen, nee, ja, weiß ich nicht. Also nee, bin ich eher nicht so und so, ne? Oder so, da, ja, normal und so. Also das ist gar nicht verwertbar, würde ich sagen. Und da merkt man, die Idee dieser Persönlichkeitspsychologie ist, ein Mensch ist eben so ein Mensch und der hat eine Persönlichkeit. Und da wird überhaupt nicht berücksichtigt, dass die Persönlichkeit ziemlich kontextabhängig ist. Und ich bin da so, sag ich mal, extrem Korinthenkackermäßig auch unterwegs, weil ich ja seit Mitte der 90er Jahre dieses Auftrittscoaching-Thema habe. Ich unterstütze also seit über 30 Jahren Menschen, die Auftrittsstress haben. Also bis überall. Ich habe in meinen vielen Musikhochschulen viele Orchester trainiert, bis hin zu den Akademisten der Berliner Philharmoniker. Ich habe wirklich Weltklasse-Leute gesehen und gecoacht. Und da habe ich echt was verstanden, was das Thema Auftritt angeht. Und das Irre ist, dass das kontextabhängig der Auftrittsstress. Ja, es gibt Leute, die haben Kontexte, da reden die auch und sind völlig selbstsicher vor Publikum. Und da muss ein anderer Kontext entstehen und dann sind die so. Also da habe ich, das war überhaupt nicht zu übersehen, gesehen, wie sehr kontextabhängig das ist. Und das sieht man natürlich in anderen Sachen auch. Also bei Angstthematiken oder bei Suchtthematiken sieht man das doch auch. Es gibt Kontexte, da haben die Leute gar keinen Suchtdruck oder Suchtbedarf in einem anderen Kontext. Da sind sie automatisiert reingerutscht in das süchtige Verhalten. Also, und da merke ich schon, das grenzt an Salonblödsinn aus meiner Sicht auch. Da wird ganz klug über was geredet und das ist natürlich alles auch auf einer gewissen wissenschaftlichen Art und Weise untersucht, aber wenn ich das Weltbild und Menschbild habe, dass ein Mensch eben eine Struktur hat und eine Persönlichkeit und dass die immer gleich ist, dann habe ich ganz vieles nicht verstanden, wirklich, muss ich wirklich sagen. Und es ist erschütternd eigentlich, finde ich nach wie vor, dass es sowas gibt. Und auch, ich meine, Mitja Back, das ist ein tolles Buch, muss man wirklich sagen. Weil der so sagt, wir gucken mal auf die positiven Seiten von Narzissmus. Was hat das eigentlich Gutes in die Welt gebracht? Das ist sehr spannend und der ist Persönlichkeitspsychologe und guckt einfach nur auf Studien und sowas. Ne? Was aber auch wieder krass ist, sowohl Kernberg als Kohut werden mit keinem Wort erwähnt. Das geht nicht. Man kann nicht über Narzissmus schreiben und die beiden Granden da nicht erwähnen. Ne? Also interessant.
Ja, ich ahne, dass die Leseliste meiner Kollegen und Kolleginnen gerade länger wird, das nur am
Na, ich
Rande
habe ja
und
im Seminarbereich auch einen Buchshop. Da sind ungefähr 80 Bücher, die ich alle entweder geschrieben oder gelesen habe und die ich alle total geil finde, sonst würden sie da nicht sein. Also zum Thema Bücher dürfen wir nicht zu lange reden.
Nee, das setzen wir gerne an anderer Stelle fort und ich verlinke einfach später in der
Genau.
Nachbereitung nochmal. Und falls du noch was mitgeben möchtest,
Ja,
mach das gerne
genau.
später. Aber auch nochmal die Aufforderung an die Kollegen und Kolleginnen, falls ihr jetzt schon
Ja.
irgend noch eine weitere Frage habt, stellt die gerne im Chat, dann kann ich
Ja,
das mit
unbedingt, ja.
einbetten. Und tatsächlich interessiert mich jetzt, wenn wir 1996 ungefähr sind, wo wir
Ja,
zuletzt gestoppt
ja,
sind, wie war
ja.
dann quasi der Weg zu dir? Also ich mache jetzt so eine große Brücke
Ja.
zu Pep. Ich finde auch die
Ja.
Formulierung so cool. Pep, ich
Ja,
denke dann
ist
immer
cool,
an
ne?
Pep und Bewegung und
Ja,
Beweglichkeit und so
ja,
weiter.
ja,
Vielleicht
ja,
magst du mit mir zusammen diese
ja.
Brücke schlagen.
Ja, das ist im Nachhinein eigentlich alles zwangsläufig gekommen. Also ich habe dann in Hamburg Ortwin Mais kennengelernt, ne, den Hypnotherapeuten. Und das fand ich faszinierend, was Ortwin da gemacht hat. Diese Sprache und diese Muster. Und das ist ja auch Realitätskonstruktion im Grunde. Und da habe ich ganz viel Hypnoausbildung bei ihm gemacht, war dann auf den Hypnotagungen und so. Das fand ich spannend. Und dann kam eben das erste Mal auf einer Hypnotagung, das war auch 97 oder so, in Magdeburg, eine systemische Tagung in Magdeburg damals. Und da habe ich Gunthard Weber gesehen, wie er eine Familienaufstellung gemacht hat. Und das war so ein Riesenhörsaal, so mit gefühlt 200.000 Menschen. Und ich saß ganz weit oben irgendwo und guckte da so runter. So, ich habe noch nie was davon gehört gehabt. Und guckte mir das an Und dann merke ich auf einmal, wie ich total berührt bin und total heule und aus dem Heulen nicht rauskomme. Und dann dachte ich, was ist das denn hier gerade? Was ist denn hier gerade abgegangen? Ich bin da rausgegangen und war verstört, muss ich echt sagen. Und dann habe ich gesagt, das gucke ich mir an. Das muss ich mir angucken, was das da war. Habe eine Ausbildung gemacht, dann habe ich den Hellinger kennengelernt. Das ist natürlich ein schräger Vogel gewesen. Habe ich aber auch gemerkt, nee, das ist was anderes, was der Gunther Weber macht. Und dann habe ich später noch von Matthias Wager und so erfahren. Ne? Habe dann also eine Aufstellungsausbildung gemacht, was ich cool fand. Und dann in den 2000, also zur Jahrtausendwende, hat Gunther Schmidt den Fred Gallo eingeladen nach Deutschland. Fred Gallo ist ein amerikanischer Psychologe, der eben irgendwelche Klopftechniken macht. Und Gunther hat so einen kryptischen Artikel geschrieben in so einer Zeitung, wo der dann schrieb, was der Gallo alles an Bord hat. Das waren so 25 verschiedene Methoden, da kannte ich keine von. Bis auf EMDR. Dachte ich, das habe ich ja schon mal gehört. Also gehe ich dahin, weil Gunther war begeistert davon, also bin ich da hingegangen. Und ungefähr parallel habe ich das EMDR kennengelernt. Ne? Auch interessanter Ansatz, da guckt man so nach rechts und links, fand ich auch spannend, habe mir das angeguckt und habe das ungefähr parallel auch gelernt und ausprobiert. Und als ich bei Gallo war schon, das war schon faszinierend, erstmal, weil ich ein eigenes Thema da einfach mal so genommen habe und da so geklopft habe, während ich daran gedacht habe, und das war weg, das war völlig verändert. Und das war ganz unprätentiös. Also es war nicht so dramatisch, oh, jetzt ist mir was klar. Das war einfach weg. Und das ist krass. Und dann bin ich sofort in die Praxis und habe das bei jedem Klienten gemacht. Habe extrem viel angewandt. Weil dann will ich es auch wissen.
Okay.
Und dann habe ich Gallo auch unterrichtet. Habe ich gemerkt, das ist spannend, dieses Klopfen. Das unterrichte ich. Und dann habe ich aber auch gemerkt, das ist mir zu esoterisch, das ist mir zu speziell, das ist nicht mein Ding. Da fehlt mir ganz viel und da ist auch viel zu viel Ballast drin. Und dann habe ich 2007, 2008, glaube ich, war es Gallo geschrieben und gesagt, ich kann das so nicht mehr unterrichten. Danke für alles, ne? Aber ich muss da jetzt was Eigenes draus machen. Und habe dann gemerkt, ich bin viel freier, wenn ich, und wieder was Eigenes, ne? Nicht im System anderer, sondern was Eigenes gemacht.
Es zieht sich durch,
nicht,
ja.
Nicht, weil es unbedingt sein muss, sondern weil ich dachte, es geht so nicht. Da ist zu vieles, was nicht stimmt. Also habe ich gesagt, okay, was ist da super wichtig, was muss drin bleiben und was muss raus und was muss man reinholen? Und das, dann habe ich überlegt, wie nenne ich das? Und mir ist klar geworden, dass das prozessorientiert sein muss, weil die Amerikaner sind sehr algorithmisch. Das wird alles so gemacht, wie es da im Manual steht und kein Mensch denkt mehr nach. Und dann dachte ich, nee, das ist, systemisch ist ja auch total prozessorientiert. Das muss man so nennen, prozessorientiert. Dann dachte ich, Embodiment fokussiert, weil der Körper sehr stark drin ist. Nicht nur durch das Klopfen und durch diese Kurbel mit den Kraftsätzen, Stärkungssätzen, die wir da machen, auch die Diagnostik ist sehr, sehr stark embodimental. Also es gibt ganz viele Interventionen, wo ich da Sachen aussprechen lasse und sage, sprich mal aus und spüre rein, ob das stimmig ist oder unstimmig. Also das heißt, wir machen Intervention und Diagnostik über den Körper. Und dadurch haben wir einen Topspin da drin sozusagen, den ich vorher so nicht hatte.
Ja. Ja. Ich denke jetzt gerade darüber nach, wie sehr du im Detail beschreiben könntest, was eigentlich PEP genau ist, weil du jetzt gerade schon ein paar Sachen reingeworfen hast, von denen, glaube ich, andere noch nichts gehört haben. Also ich habe ja einen minimalen Vorsprung, erstens, weil ich mich ein bisschen intensiver mit dir beschäftigt habe und diese Bücher schon mal gelesen habe und mich auch selbst für die Weiterbildung interessiere. Aber erstens, in welchen Momenten würdest du es anwenden und wie genau vielleicht auch? Vielleicht magst du es beispielhaft skizzieren.
Ich kann es ganz einfach machen, weil das Klopfen ist ein Detail, aber bei weitem nicht alles. Bei weitem nicht alles. Es ist krass, weil was macht das Klopfen? Das Klopfen macht eine ziemlich gute und schnelle Emotionsregulation. Emotionsregulation. Und das fand ich krass. Das macht EMDR genauso. Das heißt, ich hätte auch theoretisch abbiegen können in Richtung EMDR. Warum bin ich da nicht abgebogen? Die haben einiges viel besser gemacht. Alles sehr wissenschaftlich aufgebaut, ne? Sehr präzise und so. Aber ich bin dahin nicht abgebogen, sondern in Richtung Klopfen, weil das, was die Patienten berichtet haben, fulminant besser war. Die Prozesse waren schneller, die Emotionsregulation ging schneller, mir hat es mehr Spaß gemacht und der Patient, die Klienten, die Klientinnen wurden aktiviert in ihrer Selbstwirksamkeitserfahrung. Also einer der Königswege von Lösungsstrategien und Psychotherapie oder so, weil sie selbst klopfen konnten. Das heißt, auch ohne mich konnten die was tun, um sozusagen ihre Ängste zu überwinden. Aber das ist reine Emotionsregulation, nichts anderes, nichts. Deswegen reicht das Klopfen auch nicht. Ich habe ja immer auf den, wir haben ja die Tagung Reden reicht nicht gemacht. Jetzt das fünfte Mal, Gunther, Bernhard Tränkle, Matthias Ohler und ich, war meine Idee damals, dass man mal diese ganzen Bottom-up-Ansätze zusammen einladen sollte. Das ist cool, aber das reicht nicht. Das hat ein systemisches Institut in der Schweiz jetzt aufgenommen. Die machen nächstes Jahr eine Tagung, die heißt Klopfen und Winken reicht nicht. Finde ich cool. Es ist geil, es ist gut. Und jetzt müssen wir mal sagen, was haben wir denn sonst bis dahin für schnelle Emotionsregulationstechniken an Bord gehabt? Gar nichts. Gar nichts. Die Verhaltenstherapie hat versucht, erst über Verhalten, dann über die Kognition die Emotionen zu verändern. Man hat Umwege genommen. Die Psychoanalyse und die Tiefenpsychologie hat versucht, über Verstehen, ne, ah, interessant, also, da hat man über Verstehen versucht, Emotionsregulation zu machen. Und die systemische Therapie hat versucht, über Perspektivwechsel das zu machen und über Ressourcenaktivierung und aus der Ressourcenstärkung heraus auf die Last, auf das Material zu gucken. Gerade Letzteres funktioniert auch ganz gut. Und die Hypnotherapie jetzt noch stärker sozusagen oder Hypnosystemik gemacht, indem sie sozusagen geguckt hat, welche Aufmerksamkeitsfokussierung haben wir, wie kann ich die inneren Ressourcen stärken und dann dahin gucken. Aber das ist alles relativ aufwendig und dauert. Und das, was ich dann gesehen habe bei den Klopftechniken, das hat mich eben echt gekickt. Und ich habe ja eine gewisse ADHS-Begabung auch. Und das ist super wichtig, auch wenn man verstehen will, warum ich was Neues in die Welt gebracht habe und entwickelt habe. Das versteht man überhaupt nicht, wenn man nicht weiß, was für eine, sag mal, was für Gehirn, sag mal, Mechanismen bei Menschen vorhanden ist, die sind, die ADHS-Begabung, nenne ich das immer, haben. Aber das reicht nicht. Das habe ich auch gemerkt. Das Klopfen ist cool, funktioniert krass schnell, reicht aber nicht. Und die Erklärungsmodelle aus der Energiemedizin und Akupunktur und Meridiane und so, das hat mich nie überzeugt. Nie. Und dann habe ich auch gesagt, das ist ein anderer, das muss man anders erklären. Das ist es nicht. Und da habe ich aber weiter experimentiert und untersucht, was da sozusagen sonst noch geht. Und dann habe ich eben gemerkt, dass die Frage war eben auch schon im Chat, wieso funktioniert das Klopfen denn manchmal nicht? Das war mir eben auch aufgefallen. Also zum einen haben einige extrem schnell und gut reagiert und da waren Angstthematiken und Typ-1-Traumathematiken waren ziemlich schnell weg. Und dann gab es 10 bis 20% der Menschen, da hat das gar nichts gebracht. Da hätte man noch 2 Stunden klopfen können und das hat sich nichts verändert. Und das fand ich dann total krass. Das kann doch wohl nicht wahr sein, dass die da gar nicht profitieren. Was sind denn das für hartnäckige Lösungsverweigerer da? Ne? Und dann habe ich mir die genau angeguckt. Ne? So. Da habe ich genau geguckt, was sagen eigentlich die ganzen Leute aus dem Klopffeld, was die haben und was würde ich sagen, also wenn ich die genau analysiere und genau hingucke. Übrigens musste ich, um was Neues in die Welt zu bringen, das habe ich mich sehr streng an das gehalten, was ich bei den Systemikern gelernt habe. Ne, man muss respektlos gegenüber den Methoden sein, ja. Aber manche Systemiker haben nicht ganz einkalkuliert, dass man auch respektlos gegenüber der Systemtheorie sein muss manchmal. Und der in Stein gemeißelten Kybernetik erster und zweiter Ordnung. Und ich habe wirklich einige wirklich hochbegabte junge systemische Ausbilder im Kurs gehabt, die waren so geschockt vom ersten Kurs, dass sie gesagt haben, du bist ein Arschloch, meinen die so ganz liebevoll. Das geht eigentlich nicht, was du hier machst. Aber wir fanden es ziemlich geil, wir müssen es erstmal verarbeiten. Und über ein Jahr später kamen sie dann in den nächsten Kurs und sagten, jetzt haben wir es integriert.
Naja, du hast sie also
Ja.
irritiert in bester Absicht,
Natürlich,
nicht
aber
wahr?
ich meine, wenn ich was Neues in die Welt bringe, dann muss ich wirklich, das fand ich ja irre, diese Idee, man muss respektlos Bestehendem gegenüber sein. Nicht den Menschen gegenüber, aber den Konzepten, den Modellen. So, und das war eben das Spannende. Und dann habe ich eben genau hingeguckt und gemerkt, dass die Leute eigentlich immer alle an der gleichen Stelle festhängen. Dass das Klopfen nicht wirkt und übrigens auch EMDR nicht wirkt. Und übrigens, was mir dann klar geworden ist, auch insgesamt psychotherapeutische oder Coaching-Ansätze nicht gut wirken. Das waren die sogenannten Big Five Lösungsblockaden, die ich dann entdeckt hatte. Können wir auch gerne noch darauf eingehen, weil es ist faszinierend, muss man wirklich sagen.
Steht auch in einem deiner Bücher, daran erinnere ich mich gerade noch. Ich dachte also, vielleicht kannst du die gerne einbetten. Ich dachte gerade noch an das eine Beispiel, was du mir auch zur Vorbereitung zugeschickt hast, mit der Opernsängerin. Ich glaube, es war die Opernsängerin.
Ja,
Kann
aber
das
das ist
sein?
jetzt wirklich ganz spät. Das ist ganz spät gekommen, erst vor 3, 4 Jahren erst. Kann ich gleich darauf eingehen, aber da sind noch zwei ganz wichtige Entwicklungslinien, die wir noch nicht haben.
Bitte
Also, wir haben
gerne.
Emotionsregulation, haben wir, wichtig. In 10 bis 20% der Fälle funktioniert das nicht. Big Five Lösungsblockaden. Emotionsregulation findet im Zwischenhirn statt. Ja, limbisches System, Amygdala. Big Five Lösungsblockaden, das sind Selbstvorwürfe, Fremdvorwürfe und so weiter, das präfrontaler Kortex, ein neuronal komplett Lichtjahre entferntes anderes Areal. Ganz wichtig. Dann habe ich gesehen, was super wichtig ist, das ist das Selbstwerttraining. Das hatte ich Gott sei Dank durch diese Auftrittscoachings gesehen, weil ich habe gemerkt, man kann mit den Leuten klopfen, das tut denen auch gut, aber das die haben nicht verstanden, warum sie Stress hatten. Wenn einer nur klopft bei einem Auftritt, kann es durchaus sein, dass er seine Angst verliert, aber er hat nicht verstanden, was er gemacht hat, das dazu geführt hat, dass er Auftrittsstress hat. Mhm. Und da habe ich das sozusagen Selbstwerttraining entwickelt. Erstmal mit denen, weil ich gemerkt habe, das ist das Thema. Also die Bühne ist das Vergrößerungsglas für Selbstwertgefühl. Mhm. Dann habe ich Selbsttraining habe ich entwickelt und dann habe ich gemerkt, das ist ja bei ganz vielen anderen Erkrankungen oder Symptomatiken oder Phänomenen genauso. Ängste machen doch was mit unserem Selbstwertgefühl. Depression ist korreliert immer mit oder allermeistens mit einem ganz geringen Selbstwertgefühl. Wenn ich traumatisiert worden bin, wenn ich verletzt worden bin von anderen, sind meine Grenzen verletzt worden. Das ist eine maximale Schädigung meines Selbstwertgefühls. Wenn ich eine Suchtthematik habe, erstmal haben viele Menschen, die ein geringes Selbstwertgefühl haben, Tendenz, sich mit Substanzen da in einen besseren Move zu bringen. Mhm. Ja. Und gleichzeitig, wenn ich merke, scheiße, ich brauche das Zeug, ich muss ja, ich bin ja abhängig, ist das eine maximale Beschädigung meines Selbstwertgefühls. Mhm. Also auch da haben wir das ganz zentral drin. Habe ich gemerkt, das ist total wichtig, das zu entwickeln. Und dann ist zwischendrin klar geworden, das Ganze ist nochmal super. Da bin ich dankbar, dass ich so viel Hypnotherapie gemacht habe, dass die Haltung von uns Therapeuten ebenso wichtig ist. Jeffrey Syke hat das mal gesagt, der große Erickson-Schüler. Die Haltung von uns Therapeuten ist eine tiefe Trance-Induktion. Mhm. Und wenn ich die Idee habe, Menschen können sich entwickeln, ne, und sie können sich entwickeln und ich glaube an sie und ich sehe Ressourcen bei ihnen, mhm, dann hat das Effektstärken in der Psychotherapieforschung. Warum? Kann man auch ganz einfach erklären. Es geht um die positive Aktivierung von Heilungserwartungen. Mhm. Wir haben das, in der Medizin nennen wir das Placebo-Effekt. Das ist genau das. Ich bin noch nicht fertig. Ich gebe etwas, da ist nichts drin, es wirkt aber. Mhm. Nun ist es aber ein bisschen despektierlich, wenn man sagt, Psychotherapie funktioniert über Placebo, da ist nichts drin und ich werde gefallen, heißt das ja, Placebo. Da fand ich cool den Hinweis von einem Schweizer Hypnotherapeuten, Hans Werli, Hausarzt in der Schweiz und Hypnotherapeut, der hat auf einem Vortrag dann mal gesagt, er würde das Sanabo-Effekt nennen. Das kommt von Sanare, heilen. Und Sanabo, die Endung Sabo ist, ich werde heilen. Und das ist wirklich spannend. Ich war ja auch auf der Anästhesietagung auf Sylt oft und habe da Ulrike Bingel, das ist die, sag mal, deutsche und internationale Placebo- und Nocebo-Forscherin, kennengelernt, gesehen. Und das fand ich total krass, was die erzählt über Placebo-Wirkung und Nocebo-Wirkung. Aber in der Psychotherapie würde ich Sanabo-Effekt nennen. Mhm. Und das wirkt eben, wenn ich zuversichtlich bin, dass ich hilfreich sein kann. Dann sieht meine Klientin, mein Patient, der nicht mehr an sich glaubt, der Angst hat, ne, der auch vielleicht schon ein paar Lösungsversuche probiert hat, die nicht funktioniert haben. Mhm. Dann sage ich, ich bin zuversichtlich. Da haben wir, glaube ich, was an Bord. Und wenn ich sie so angucke mit dem, was sie schon alles geschafft haben, ehrlich gesagt, ich bin echt ziemlich zuversichtlich.
Das
ist ein messbarer Effekt. Ne?
Ja, das ist ja auch das, womit wir im Systemischen immer agieren.
Absolut.
Also das ist so eine Grundhaltung, die ich in meiner Weiterbildung gelernt habe, dass wir davor sitzen, also vor dem Subjekt sagen, schön, dass du da bist, ich glaube an dich und es wird was werden, weil in dir steckt es drin.
Das ist es. Absolut, ne? das ist total wichtig. Ja. Genau. Also deswegen habe ich gemerkt, mir ist wichtig eine Haltung von Leichtigkeit, Zuversicht und Humor. Alle drei Sachen. Mhm. Und das ist implementiert und das ist nicht heraus, das ist die Kern-DNA von PEP. Mhm. Leichtigkeit, Zuversicht und Humor. Und manchmal habe ich das Gefühl, das ist noch wichtiger als das Klopfen.
Ja, das ist spannend. Ja. Also ich glaube, wir sind teilweise schon mal kurz davon galoppiert. Ich würde noch mal kurz einen Schritt zurück traben vielleicht. Ja. Und zwar vielleicht zu einem konkreten Fall. Also was habe ich gerade? Womit komme ich zu dir? Wie arbeitest du dann mit mir, wenn wir PEP integrieren würden? Ja. Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen plakativ machen?
Sehr gerne. Also das Allerwichtigste ist in PEP und in allen Methoden eine saubere Auftragsklärung. Deswegen bin ich extrem dankbar und allein dafür hätte ich das ganze Geld auf den Tisch gelegt, was die Ausbildung gekostet hat. Die Einstiegsfrage, die meine ich von Kurt Ludewig und Rosi Schwarz und Ulrich Wilken kam, also zumindest habe ich es so abgespeichert, wobei genau kann ich dir behilflich sein? Mhm. Und das ist schon mal existenziell unterschiedlich. Was fragen die meisten denn? Was führt sie zu mir? Wo ist ihr Problem? Was kann ich für sie tun? Wie kann ich ihnen helfen? Ist alles Quatsch natürlich, weil der Patient oder Klient weiß ja nicht, wie ich ihm helfen kann. Auch nicht, wobei genau kann ich ihnen helfen? Mhm. Weil das Helfen dann viel zu stark ist, sondern wobei genau kann ich ihnen behilflich sein? Weiß nicht, so, ob das jemand weiß, wo das historisch herkommt. Ich meine, es ist von Kurt und Kurt Ludewig und Ulrich Wilken und Rosi Schwarz gewesen. Mhm. So erzähle ich es zumindest immer. Und das ist spielentscheidend schon mal. Und das, was Steve Teixeira beschrieben hat, Kunde, klagender Besucher. Was übrigens erschreckend ist, wie viele Leute im psychotherapeutischen Feld das gar nicht kennen. Wer ist das? Wie heißt der, Steve Teixeira? Kunde, klagender, wo ich denke, also sorry, beschwert euch bei euren Ausbildungsinstituten und verlangt irgendwie 300 Euro oder 500 Euro zurück. Das muss man kennen. Und das ist ja auch skurril, wie viel an Supervisionen ich beigewohnt habe, wo dann irgendwelche wirklich klugen Leute auch, das muss man sagen, auf psychodynamischer oder verhaltensanalytischen Ebene dann darüber geredet haben, was die Dynamik des Patienten, des Klienten ist. Aber da hat keiner gefragt, was ist eigentlich sein Anliegen? Was will der eigentlich? Ne, da wird dann höchstens gesagt, ja, der hat eine ganz schwierige Kindheit. Ja, das ist okay, aber was ist denn sein Anliegen? Ja, der muss sich auch ein bisschen von seinen Eltern trennen. Ja, jetzt wieder seine Hypothese, aber was ist denn sein Anliegen oder ihr Anliegen? Und das ist schon krass. Also das ist für mich das Wichtigste in der Psychotherapie, saubere Auftragsklärung, Kunde, klagender Besucher. Und solange wir keinen Kunden oder keine Kundin, keinen Kunden da sitzen haben, ist PEP eine Kontraindikation, ist der Grenzverletzung. Weil Besucher und Klagende sind noch nicht in einer Arbeitsbeziehung oder wenn die in dem Modus sind, ist aus meiner Sicht noch keine gute Arbeitsbeziehung da, dass man wirklich auch an Material rangehen kann. Und wenn wir das haben, da sitzt eine Kundin und die hat einen klaren Auftrag. Ja, jetzt gucke ich, was das für ein Auftrag ist. Und da kann man Emotionsregulation machen, man kann Selbstwertstärkung machen. Und die dritte große Säule, die ich noch nicht erwähnt habe, sind unbewusste Dynamiken. Jetzt kommen wir wieder ein bisschen in Richtung so Transgenerationalität und auch psychoanalytischem Denken. Weil Menschen erleben das ja oft, dass sie sagen, ich weiß nicht, warum ich es hinkriege. Ich möchte es eigentlich hinkriegen. Da ist irgendwas in mir, als würde das dagegen arbeiten. Ne, als hätte ich rote Ampeln in mir. Und dann nenne ich das immer so ein bisschen salopp. Es gibt so einen roten Ampeltest. Da gucken wir, ob es rote Ampeln bei dir gibt. Und dann stellen wir die auf grün. Und dann gucken wir mal, was anders ist. Das ist ein Tool, wo man eben unbewusste Dynamiken, transgenerationale Dynamiken und ambivalente Dynamiken gut transformieren kann. Weil wenn jemand ganz klar sagt, das will ich loswerden, dann ist es relativ easy. Aber, und da habe ich durch Suchtmedizin viel gelernt, wenn Menschen nicht mehr konsumieren wollen, dann sagen die natürlich, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, das ist echt zu, der Preis ist zu hoch, ich bringe mich um, ich will aufhören. Und die haben recht. Und der Anteil, der das sagt, hat recht. Ja, ich will aufhören. Und kaum hat er das gesagt, gibt es einen anderen Anteil, der sagt, halt die Schnauze, das war doch immer gut. Und der hat auch recht. Weil der guckt ja nur den Moment an, wo ich gerade konsumiere. Und das war immer sinnvoll. Sonst würden Menschen nicht konsumieren. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und da haben wir die Ambivalenz. Ne, aufhören sollte ich eigentlich, weil viel zu gefährlich, aber hör mir auf, was habe ich denn dann gegen meine Not, gegen meine Depression, gegen meine Ängste, gegen meine Selbstwertproblematik, gegen meine Hibbeligkeit, was auch immer. Also bei diesen ambivalenten Anliegen muss man irgendwas machen, natürlich um sozusagen aus der Ambivalenz raus in ein Anliegen-Shaping sozusagen zu kommen. Ne?
Ich habe dazu auch noch einen tollen Buchtipp, den versuche ich eigentlich überall einzubringen, wo es geht und vor allem jetzt bei dir auch gerade, von Gunther Schmidt, Liebesaffären zwischen Problem und Lösung. Ja. Das ist damals das Buch gewesen, was mir einen komplett anderen Blick auf Suchtthematiken oder Probleme aller Art gegeben hat. Also ich sage seitdem oder auch seit der systemischen Weiterbildung eigentlich immer vermeintliche Probleme. Das ist so mein Wording, wie ich quasi das Wort Problem auch schon verflüssige, sodass daraus vielleicht auch dann der Lösungsversuch leichter anzuerkennen ist. Ja. Und dieses Buch schildert das ganz wunderbar, was du jetzt auch beschrieben hast. Ja. Und das, also die Nützlichkeit des Problems quasi. Also wozu ist es gut, dass ich mich gerade so verhalte? Ich liebe das Buch. Also an all diejenigen, die es noch nicht gelesen haben, absoluter Lesetipp. Und der Gunther Schmidt ist eh, ich habe ihn leider noch nicht persönlich kennengelernt, ein Held und das Buch, nee, leider noch nicht. Und das Buch ist aber großartig. Ne? Und wie kommen wir dann zum Klopfen?
Genau, jetzt sagst du, ich habe Angst. Ich habe eine isolierte Phobie, ich habe eine Spinnenphobie, ich habe eine Flugangst. Dann sage ich sofort, alles klar. Denk jetzt mal an deine Phobie, denk mal an die Angst oder Höhenangst, guck mal da runter, wie ist das? Boah, auf einer Skala von 0 bis 10, das ist sehr sehr hands-on-mäßig, sehr investigativ, also interventorisch, sehr machen. Ja? Und das ist schon mal wieder ein fulminanter Unterschied. Normalerweise sagt jemand, ich habe eine Angst. Dann würden wir entweder fragen, wir wollen das wissen dann. Wo hattest du das lebensgeschichtlich schon mal? Oder wer in deinem System hat eine ähnliche Symptomatik? Das sind ja alles kluge Fragen. Aber wir aktivieren einen Reflexionsprozess. Und was wir bei PEP machen, wir aktivieren einen Proaktivitätsprozess. Also ne, wir würden erstmal ein phänomenologisches Anerkennen, was ist, machen und die Belastung benennen und gleichzeitig eine Kernbedürfnisstärkung verschränken und gleichzeitig den Körper aktivieren. Das heißt, klingt schwierig, ist ganz einfach. Wir kurbeln hier unter dem linken Schlüsselbein und lassen aussprechen, also laden ein, auszusprechen. Auch wenn ich diese Angst habe und die mich echt nervt, achte und schätze ich mich so, wie ich bin. Oder bleibe ich in Sicherheit, gehe meinen eigenen Weg, was auch immer. Das heißt, wir haben die phänomenologische Anerkennung des Phänomens, die gleichzeitige Stärkung, Verknüpfung mit einem Kernbedürfnis. Und dann haben wir dadurch im Grunde ein Stück eine Versprachlichung und eine Distanzierung. Und dann, das machen wir mit allen Hotspots, die auftauchen. Ja, das wird zu kompliziert, das ist alles genau zu erklären. Aber phänomenologisch dann denken wir so, jetzt denk nochmal an dein belastendes Gefühl, an die Angst. Wo ist die? Ja, acht. Und dann gehen wir einfach 16 verschiedene Klopfpunkte. Ist auch nicht so wichtig, welche das sind. Also kann man auch, die machen genau die richtigen, die Leute, oder genau die, immer die gleiche Reihenfolge. Aber aus wissenschaftlicher Sicht wäre es nicht ganz so, also könnte man die auch anders machen. Gehen diese Klopfpunkte durch, dann gibt es so Zwischenentspannungen, wo man verschiedene neuronale Aktivierungen noch initiiert und dann macht man wieder dieses Klopfen. Ganz stoisch. Die Leute denken, also die Erinnerungsspur muss aktiviert sein, dann klopfen wir in dem Moment. Und dann merken die Leute, sie machen eine Selbstwirksamkeitserfahrung. Durch den Hautstimulus setzen sie alle möglichen Botenstoffe frei. Endorphine, Endokannabinoide, Oxytocin. Durch die Selbstwirksamkeitserfahrung wird Dopamin aktiviert. Und sie machen tatsächlich die Erfahrung, ey, das wird besser. Und jetzt findet was extrem Spannendes statt, nämlich ein Erinnerungsupdate. Ja, Antonia Pfeiffer hat das sehr gut beschrieben. Die ist ja in unserem Wissenschaftsteam und hatte damals die erste FMRT-Studie auch zum Klopfen gemacht. Die sagt, in dem Moment mache ich eine Erfahrung mit einem mit etwas, was ich kenne, sei das ein Trauma oder eine Angst, das kenne ich. Das kenne ich. Und immer, wenn ich dran gedacht habe, war das schlimm. Und jetzt mache ich aber eine Erfahrung von Selbstwirksamkeit, von Stimulation von Haut, was zu einer emotionalen Downregulation führt. Und danach wird das anders abgelegt in meinem Gehirn. Das heißt, die Erinnerung wird abgedatet. Wenn ich jetzt nächstes Mal an das Thema denke, ist das mit einer großen Wahrscheinlichkeit leichter. Weil ich sozusagen eine andere Erfahrung, mein Nervensystem auch. Und da muss man sagen, da ist das Klopfen eben keine Psychotherapie, gar nicht. Es ist Neurotherapie. Es ist ein Neurobooster sozusagen. Ähnlich wie EMDR, da, ne, da wird zwar auch reingesprochen auch. Und auch das Klopfen hat so Sätze und sowas. Aber das reine Klopfen und das reine Hin- und Hergucken sind im Grunde Neurotechniken. Wo man einfach sagt, wir überfrachten im Grunde das limbische System mit zusätzlichen Impulsen. Und dann gibt es eine Umorganisation. Und eigentlich ist das die Aktivierung eines autopoetischen Prozesses da. Also wir aktivieren Selbstorganisationen. Ne?
Ja, ja. Und ich kenne das von Übungen aus dem Sport, also aus dem Neurotraining. Ich habe noch nicht so viel Erfahrung mitgemacht, aber in Ansätzen zumindest ein paar Mal. Also auch wenn ich versuche, eine gewisse Nervenberuhigung irgendwie zu aktivieren durch physiotherapeutische Anregungen etc., dann merke ich in dem Moment eine Besserung. Ja. Und die Frage, die sich mir sofort stellt, so als kritische Mitdenkerin, also ich bin unbedingt, sehr schnell begeisterungsfähig, aber auch sehr kritisch.
Das brauchen wir ja auch für die Erkenntnisgewinn, genau.
Ja, danke. Wie nachhaltig wirksam ist denn das?
Ja, also, ganz wichtige Frage. Das kommt auf die Thematik an. Und wir sind ja als Menschen keine Roboter, die nur aus Emotionen bestehen, sondern auch aus Lebensgeschichten und aus Gedanken und Verbindungen. Deswegen die Big Five Lösungsblockaden. Das ist nicht wirksam und nicht anhalten, wenn ich mindestens eine Big Five Lösungsblockaden an Bord habe. Man kann aber sagen, es ist, und diese ganzen Wunderheilungen durch Klopfen, das sind immer isoliert phobische Thematiken. Also isolierte Ängste oder auch Typ 1 Trauma. Wenn man sich mal Traumatherapie genau anguckt, worunter leiden die Menschen am meisten? Im Grunde bei Typ 1 Trauma auf alle Fälle, aber auch bei Typ 2 ist es, also komplexes Trauma als Typ 2, ist es die Emotionen, die starke Angst, die Hilflosigkeit, das Ausgeliefertsein, das sind alles Emotionen. Das macht den großen Leidensdruck zum größten Teil aus. Und wenn ich da Emotionen regulieren kann, dann ist es schon mal ganz gut. Ne? Anhaltend ist es, wenn ich so phobisches Material habe, ist es oft so, die Leute sagen, ich habe da einmal dran gearbeitet, einmal geklopft, das war weg und kam auch nicht wieder. Wenn man jetzt aber zum Beispiel eine Angst innerhalb einer mittelgradigen Depression klopft oder die Hoffnungslosigkeit oder Hilflosigkeit in einer Depression, da wird das Klopfen gar nicht reichen. Das wird ganz gut sein. Die Leute werden sagen, das tat mir jetzt gut, aber 2 Stunden später werden sie in dem gleichen Move drin sein, weil eben das nicht nur im Zwischenhirn organisiert ist, sondern auch im präfrontalen Kortex. Die Art und Weise, wie ich die Welt sehe, die Art und Weise, wie ich mich sehe, die Art und Weise, wie ich glaube, was möglich ist, ne, und das ist damit drin. Und bei Suchtthemen ist das Klopfen völlig krass, weil es extrem schnell sozusagen eine Downregulation auch der positiven Erlebnisse mit der Sucht haben. Aber das hält auch nicht an, weil es ja die guten Gründe gibt, weiter zu konsumieren. Also es kommt total auf die Thematik an. Und wenn wir dann strukturelle Thematiken haben, also wo Menschen eben von der Persönlichkeitsstruktur her tatsächlich sehr stark, sag mal, belastet sind, sage ich mal, dann dauert das alles auch viel länger. Also wenn man jetzt so rein jetzt diagnostisch, also Diagnosen sind, finde ich, schwierig, ne, ohne Frage. Aber trotzdem haben wir ein Bild davon, wenn ich sage, da kommt jemand mit einer Anorexia nervosa, dann wissen wir, das ist nichts, wo man in einer Coaching-Sitzung denjenigen was zeigt und dann ist er geheilt. Der kann sie knicken. Ne? Und auch bei Zwangsthematiken und Zwangserkrankungen ist das echt eine Herausforderung, weil wir oftmals auch strukturell was haben, oder bei Persönlichkeitsstörungen sogenannten. Da muss man dann gucken, was geht, wie viel geht. Und vor allem brauchen wir da noch mehr als überall anders einen sauberen Auftrag. Ne? Und das ist ein gutes Anliegen. Und dann geht da was. Ne? Aber es geht, was man echt sieht, und das ist immer so, diese Leute, die mit dem Klopfen tolle Erfahrungen gemacht haben, und das klingt dann wirklich wie Wunderheilung. Weil Leute teilweise Jahre, Jahrzehnte lang was hatten und die haben das in 1, 2 Sitzungen weggekriegt. Ne? Ja. Und so, und das ist aber immer phobisch. Und ich sag mal so, das ist relativ leicht zu behandeln, wenn man eben so diese neueren Sachen mit an Bord hat. Ne? Das kann aber schon, ich habe Leute gesehen, die haben schon ein paar Therapien gemacht, die ihnen nicht geholfen haben zu dem Thema. Ne? Also das kann sein, dass man nicht rankommt, weil das sozusagen irgendwie dann doch abgekapselt ist. Ne?
Ja, sehr spannend. Vielen Dank für die Ausführung.
Also ganz kurz noch. Und ja, wenn ich bitte. Natürlich in meiner Symptomatik, wenn ich in meiner Symptomatik jemandem aus meinem Familiensystem nah bin im Leiden, ja, dann darf das doch nicht weggehen. Das heißt, wenn ich keine systemische Sichtweise auf das Phänomen habe, ja, dann verstehe ich das sowieso nicht. Die Amerikaner haben immer gesagt, beim EMDR, das muss dann auf Null gehen. Ne? Wo ich so denke, ja, also das ist völlig ahistorisch natürlich auch. Ne? Das ist interessant, dass die Amerikaner, die ja im Grunde so ein bisschen geschichtslos sind, dass die dann sagen, muss auf Null. Ich habe so viele Menschen gesehen, die sind dann von bei 9 oder 10 eingestiegen, dann waren die bei 3 oder 4 und haben gesagt, danke, das reicht mir. Das muss ich erstmal integriert kriegen. Und außerdem wäre es respektlos, sozusagen diesem Phänomen oder diesem Ego-State gegenüber, wenn ich das auf Null kriege. Also im Sinne einer Würdigung des Leids muss es noch ein Stück weit eine gewisse Aktivierung haben. Ne?
Ich finde, bei deinen Ausführungen könnte man, also ich tue es auf jeden Fall, schnell auf das Wort Demut kommen. Und zwar in dem Sinne, dass die Methode, von der du ja auch sehr überzeugt bist, weil
ich
das
bin
ja
begeistert. Absolut.
Ja, genau. Aber dass sie dennoch nicht immer und nicht losgelöst von allem diese absolute Wirksamkeit hat. Das finde ich, ist ganz gut mit Demut zu verbinden. Und es gefällt mir auch da ganz gut. Also so assoziiere ich zumindest das Wort Demut. Ich weiß nicht, ob es dir gefällt, weil ich weiß nicht, welche Wirklichkeitskonstruktion du da unterwegs bist.
Naja, also das ist eine gute Haltung, finde ich. Also ich finde die andere, also wenn man nur demütig in der Welt unterwegs ist, dann wird man nichts rocken.
Nee, um Gottes Willen, bitte nicht.
Ich finde die Mischung gut von
Hochmut und Demut.
Hochmut ist es nicht, aber weiß ich gar nicht, wie man das nennen sollte. Also wenn man jetzt das Klopfen anguckt, würde ich sagen, das reicht nicht. Also auch bei Ängsten oft nicht, 10-20%. Aber jetzt habe ich ja die Big Five Lösungsblockaden gefunden. Und jetzt nimmt meine Demut so ein bisschen ab, weil ich merke, so, das rockt ganz oft. Also lass uns doch mal hingucken, lass uns doch die Big Five mal behandeln. Das habe ich 1000-fach erlebt, dass jemand sagt, das geht nicht weg. Sag, ja klar, du hast einen Big Five, lass uns den behandeln. Und das ist ja auch das Verrückte, dass ich. Und das hat was mit dieser ADHS-Begabung zu tun. Ich habe viele Methoden nicht wirklich verstanden. Das war mir zu kompliziert. War mir echt zu komplex. Also ich bin raus. Ich bin Hauptschüler, ich bin raus. Und dann habe ich aber trotzdem irgendwie, ich wollte in diesem Feld sein und arbeiten. Und dann habe ich so gemerkt, ich gucke so ein bisschen, was ist denn wirklich wichtig? Was ist denn unverzichtbar? Das habe ich behalten. Und dann gab es ein paar Sachen, die waren redundant oder die waren eben interessant, aber nicht wirklich oder zu energieaufwendig. Und dann habe ich das rausgekickt. Also ich habe im Grunde sehr genau geguckt, was rockt wirklich, Sensation Seeking, wo passiert was. Und ich habe Komplexität reduziert. Die meisten Methoden machen es immer größer, immer komplizierter und ich habe immer versucht, was rauszuwerfen. Weil ich auch gemerkt habe, dass in vielen Schulen die Therapeutinnen und Therapeuten immer noch zum Supervisor rennen und nicht nur, weil sie eine Fallanalyse machen wollen, sondern weil sie sich unsicher fühlen mit der Methode. Und da dachte ich, das ist schon, sind so Systeme, die da jahrzehntelange Abhängigkeiten implementieren. Das hat mich genervt irgendwie, weil ich auch für Demokratisierung von Psychotherapie bin. Und dann, was habe ich vorher gesagt?
Dass
Genau,
du hier.
die Komplexitätsreduktion. Und mit den Big Five bin ich dann aber schon mal ganz gut unterwegs. Und wenn ich dann noch sehe, und dann habe ich aber gemerkt, das reicht auch oft nicht. Jetzt bin ich wieder demütig, es reicht nicht. Dann habe ich gemerkt, ja, wir müssen Selbstwerttraining machen. Wenn ich das Selbstwerttraining aber jetzt wieder drin habe, also wenn du mich im Auftrittscoaching arbeiten siehst mit Musikerinnen, Musikern, da bin ich relativ wenig demütig, muss ich wirklich sagen. Weil ich habe das seit 30 Jahren, mache ich das, ich habe wirklich verstanden, wie das geht. Und ich würde auch sagen, ich fresse einen Besen, wenn ich dir nicht helfen kann. Ja? Aber das sind ganz klare Dynamiken auch. Das sind höchstleistungsorientierte Menschen meistens. Ne? Wenn jemand jetzt sehr, sehr belastet ist im Leben, ne, und dann alle möglichen Diagnosen hat und eine Auftrittsangst, ne, dann muss man schon mal gucken, das kann dauern. Aber wenn ich jetzt diesen Spitzenleistungsbereich angucke, ne, das habe ich auch, also da müsste ich lange gucken. Da gibt es ein, zwei, drei Leute, denen ich nicht helfen konnte. Bei denen war es aber auch teilweise so, dass sie sagten, ich gehe jetzt auch noch zum Bohnen, wenn der mir nicht helfen kann, dann höre ich auf mit dem Beruf. Gut, dann hatte ich auch keine Chance nach einer Sitzung. Ne? Aber da würde ich sagen, da bin ich cool. Und dann habe ich noch gemerkt mit diesem Tool, was die unbewussten Dynamiken angeht, dass man durch Testsätze ausspricht. Also mal angenommen, wir können das mal durchspielen. Jemand sagt, ich möchte erfolgreich sein. Schönes Coaching-Thema. Ich möchte richtig erfolgreich sein. Ne, ich würde schon immer gucken, was meinst du damit vielleicht? Ne, so nicht sich ausbeuteren, erfüllter Erfolg. Das ist doch schön. Ne, man hat Erfüllung, man hat Wohlstand dadurch generiert, man kann viel spenden, andere Leute unterstützen. Also ne, ich möchte erfüllt erfolgreich sein, richtig erfolgreich sein. So, und dann brauchst du natürlich ein bisschen was dafür, dass du was dafür getan hast. Dann muss man gucken, braucht es dich denn in dieser Welt eigentlich? Gibt es da jemanden, der einen Engpass hat, ne, Engpassfokussierung? Und dann sehe ich aber trotzdem Leute, die sind nicht erfolgreich. Und wenn man dann guckt, dann fragt man sich auch, wieso bist du nicht erfolgreich? Wieso kriegst du das nicht hin? Du hast doch alles da. Wieso kriegst du nicht auf die Kette? Und dann kann man den KKT machen. Das sind 50 Testsätze, die ich aussprechen lasse. Ich möchte erfolgreich sein. Ich werde. Ich habe es verdient, erfolgreich zu sein. Interessante Frage.
Ich lieb's
Meine
sehr.
Mutter erlaubt mir, mein Vater, der nicht erfolgreich sein konnte, erlaubt mir, dass ich erfolgreich bin. Der liebe Gott erlaubt mir, erfolgreich zu sein. Ja? Meine verletzten inneren Anteile, kindlichen Anteile erlauben mir, erfolgreich zu sein. Wir gehen alle Aspekte durch, die ich in allen Methoden Psychotherapie kennengelernt habe und checken das als Testsatz, nicht als Frage, sondern das ist Testsatz. Und das ist ein Unterschied. Wenn ich eine Frage stelle, können wir gleich nochmal durchspielen. Auch wenn ich eine Frage stelle, aktiviere ich einen Denkprozess. Embodimental bin ich meistens hier irgendwie. Ich frage dich jetzt mal, Testsatz, machen wir mal. Ich frage dich jetzt mal, oder wir können uns alle mal fragen, haben deine Eltern dir eigentlich erlaubt, grenzenlos glücklich, gesund und erfolgreich zu sein?
Oh, krasses Thema, ja.
So, jetzt spür mal rein und guck, was da für eine Antwort aus dir herauskommt und guck mal, wo dein Wahrnehmungsfokus gerade eigentlich ist. Wo ist deine Körperwahrnehmung? Also bist du an der Fußsohle oder bist du am Bauch oder bist du hier oben? Ne? Ich wiederhole das auch nochmal. Haben deine Eltern dir eigentlich erlaubt, grenzenlos glücklich, gesund und erfolgreich zu sein? So, einfach als Test, nicht weil ich sage, das muss man oder so, ich will was testen. Ne? Und das machen wir natürlich nur da, wo jemand sagt, ich möchte glücklich, gesund und erfolgreich sein. Ne? Hör mal rein, wo bist du da? Und jetzt machen wir ein anderes Untersuchungsdesign. Jetzt sprechen wir mal innerlich aus. Meine Eltern erlauben mir, oder wenn man zu Hause da alleine ist, kann man es auch laut sprechen, meine Eltern erlauben mir, grenzenlos glücklich, gesund und erfolgreich zu sein. Und dann reinspüren. Pause. Gucken, wo jetzt die Körperwahrnehmung ist. Und auch ein zweites Mal wird das getestet, damit das gleiche Studiendesign hat. Meine Eltern erlauben mir, grenzenlos glücklich, gesund und erfolgreich zu sein. Reinspüren, gucken, wo ich was wahrnehme und was es ist und was es vielleicht so ein qualitativer Unterschied ist. So, jetzt kann man auch schon mal eine Statistik machen, also quantitative Forschung. Ne? Wer merkt einen Unterschied zwischen der Frage und dem Aussprechen lassen? Können wir das machen, so eine statistische Abfragen wieder da?
Wir können alles machen.
Weil das ist super, super spannend. Das habe ich, also mache ich auch Tagungen mit über 1000 Leuten, dass ich sie frage und aussprechen lasse und dann gibt es nämlich interessante Ergebnisse dazu.
Ja, wenn du eine Entweder-oder-Frage stellst, können wir das mit der Handhebefunktion beantworten
Ah,
lassen.
okay. Ja, wer merkt einen Unterschied zwischen der Frage und dem Aussprechen lassen? Das ist genau, das ist eine Entweder-oder-Frage. Da kann man mit der Hand machen.
Dann genau,
Ja.
gerne die Hand heben. Wer merkt einen Unterschied?
Jetzt haben wir ein bisschen vielleicht auch Antwort im Rahmen der sozialen Erwünschtheit. Alle Hände gehen hoch. Ich merke eigentlich keinen Unterschied. Dann gehen meine trotzdem hoch, weil ich das nicht aushalte, dass es bei mir anders ist. Es
Gut.
ist, es gibt Leute, die merken keinen Unterschied. Da gibt es aber gute Gründe dafür dann, ne?
Wir haben so
Aber ist das
zwölf
nicht spannend? Die
jetzt.
meisten finden einen Unterschied. Und jetzt kommt eine
Ja.
qualitative Forschungsfrage.
Okay,
Was ist denn der
Sekunde,
Unterschied?
Sekunde,
Ja,
warte. Einmal
Entschuldigung. Ja, genau.
alle
Ja.
Hände runter, bitte wieder,
Ja,
damit wir es
cool.
neutralisiert
Also,
haben.
ja, interessant, ne? Also ist sind ja fast alle Hände jetzt hochgegangen. So ist es immer. Ich habe das in Kursen gemacht, da sitzen 30, 50 Leute. Ich habe das auf Hauptvorträgen gemacht mit 1500 Leuten. Es ist immer so. Es ist immer so, dass die Leute sagen, ich merke einen Unterschied, ob ich was ausspreche oder frage. So, und
Ja.
jetzt qualitative Forschung. Was für ein Unterschied ist denn das? Jetzt ist fast am besten, wenn die Leute was sagen, ne? Oder einen Chat schreiben. Aber
Ja,
qualitativ,
gerne.
ne? Genau.
Wir können ja ein, zwei Meinungen, die auch Lust haben, quasi hier in den Raum zu sprechen,
Ja,
einmal zu
genau.
Wort kommen lassen. Also meldet euch gerne. Im Chat kam einmal andere Körperregionen und Andrea meldet sich auch per Hand. Andrea, sprich gerne.
Ja, andere Körperreaktionen sehen wir. Ja, Andrea, genau.
Ja, die Frage war eher im Kopf, hatte ich das Gefühl,
Ja,
und das
ja.
andere war eher so im
Ja.
Brustbauch.
Ja,
Also das hat
ja.
auch ein bisschen mehr so eine, wie so eine Strahlung gehabt, also so eine Wärme gehabt für mich, ja.
Ja, also das, diese Fokussierung der Leibwahrnehmung, das sagen die allermeisten dir. Die Frage ist eher hier so, wenn ich sage, zeig mal mit deinen Händen, wo du da bist. Die meisten sagen so hier und das andere ist eher so hier oder so, ne? Ja.
Da kamen auch ganz
Okay.
viele Antworten gerade im Chat. Also neben
Ja.
andere Körperregionen, die Atmung veränderte sich, wie der Unterschied zwischen kalt und warm, beim Aussprechen in mir drin, beim
Ja.
Fragen im Kopf. In dem
Ja.
Moment ist es raus und realer. Erst im Nacken, dann Herzschlag im Hals.
Ja.
Schöne
So.
Beobachtung. Danke fürs
Ganz spannend,
Teilen.
ganz spannend. Und jetzt kann man sagen, ja, was soll denn das? Ja, interessant. Also wir wissen ja aus der Entscheidungsforschung, ich kann mich, wenn ich mich gut entscheiden will, auf der Basis großer Datenmengen, die aus mir herauskommen, dann macht es keinen Sinn, Plus-Minus-Listen zu führen, sondern somatische Marker zu analysieren. Was kriege ich für Körpersignale bei einer Entscheidung? Weil unser Körper viel mehr Daten verarbeitet als unsere Kognition und weil Kognition, unser Gedanke, leicht korrumpierbar ist. Ja, das kann man doch nicht machen. Also wir haben dann so Werte und dann sagt der Wert, nee, das kann ja nicht sein. Also so. Aber wenn ich meinen Körper und alle Instanzen frage, nicht nur meine sag mal, verschiedenen Ego-States oder Über-Ich-Anteile, wie man das so nennen will, wenn ich meinen gesamten Körper, meine gesamte Biografie frage, kann es sein, dass eine ganz andere Antwort kommt. Ja, und für Entscheidungsfindung braucht somatische Marker, also Körpersensation. Und wenn wir hier mit so Testsätzen arbeiten, dann wollen wir ja gucken, was ist es eigentlich eher? Das ist ja auch immer ein Entscheidungsbaum. Ist es ja das oder ist es ja das? Ist ja das oder ist es ja das? Ne? Von daher ist es sehr spannend, dass wir da eher und da sind wir auf der diagnostischen Ebene jetzt zum Beispiel direkt mit dem Körper. Also ich brauche den Körper für eine saubere Diagnostik. Ich halte übrigens auch mittlerweile Ansätze, das ist jetzt hart, jetzt muss man wirklich, wer jetzt noch nicht sitzt, muss sich hinsetzen. Das ist jetzt ein bisschen provokativ. Okay, ich entschuldige mich jetzt schon, ich bin aber ein bisschen, den Hauptschüler kriege ich aus mir nicht raus. Denn, ne, wenn wir mit Menschen arbeiten, die Belastendes erlebt haben, Trauma, wo steckt denn das? Im Körper. Also Bessel van der Kolk, der große Traumatherapeut, Experte aus Amerika, The Body Keeps the Score heißt, verkörperte Schrecken, hat sein Buch genannt. Wenn ich Ängste habe, woran entschlüssel ich eigentlich, dass ich eine Angst habe? Am Körper. Ich merke, es ist alles eng hier, Angustia, Enge. Ich merke irgendwie, das fühlt sich nicht gut an. Ich zittere vielleicht auch, Kaltschweiß. Mein Körper reagiert. Wenn ich Depressionen habe, ja, habe ich ganz viele somatische Phänomene dabei auch. Ich fühle mich antriebsschwach. Ich merke so, dass ich eingeduckt bin. Wo findet Sucht statt? Im Körper. Und ich halte es mittlerweile für fast skurril, dass wir mit diesen ganzen Phänomenen im Psychobereich nur reden. Wir reden damit. Wir lassen den Körper in zumindest noch traditionellen Ansätzen, ich weiß schon, dass es schon vor Jahrzehnten gab, schon die Körperpsychotherapie, die hochspannende Sachen gemacht hat. Aber in ganz vielen Bereichen haben wir den Körper gar nicht auf der Platte. Und ich halte es mittlerweile für Esoterik verdächtig, über Sachen zu sprechen, die im Körper organisiert sind. Und da kann man gern drüber diskutieren und bin ich auch gerne bereit, sozusagen kritische Fragen zu kriegen. Aber wir müssen ja, wenn wir was Neues, hat Fritz Simon mal gesagt, dass das neue Lernen ist gar nicht so schlimm, das Verlernen ist so schlimm. Mhm. Und wir haben alle Weltbilder und diagnostische Bilder und Methodenbilder und haben auch gute, das hat sich ja immer wieder bestätigt, auch in der Realität, was wir da haben. Aber wenn jetzt was Neues kommt, dann muss man eine gewisse Disruption auch an Bord haben. Und das kriegt man natürlich durch Provokation ganz gut hin, dass man einfach mal sagt, jetzt gucke ich mal so da drauf. Und dann ist man natürlich erstmal echauffiert, das kann man natürlich sagen und so. Aber wenn man das mal als Gedankenspiel nimmt, dann könnte es durchaus interessant sein und neue Beobachterperspektiven ergeben, ne?
Ich bin gerade bei einer Kollegin, die kurz hängen geblieben ist bei den 50 verschiedenen Testsätzen, die sie sich vorsagt. Genau. Was passiert denn genau? Vielleicht kannst du minimal kurz es nochmal komprimiert
darstellen. Kann man gerne machen. Also wenn jetzt jemand sowas hätte, ne? Meine Mutter erlaubt mir, mein Vater erlaubt mir, mein Opa erlaubt mir, dass ich grenzenlos glücklich, gesund und erfolgreich bin. Und wenn jemand sagt, kann ich nicht sagen, ne? Dann könnte man das exemplarisch, man kann nicht das durchexerzieren, also man könnte auch direkt ein Coaching machen dazu, da kann man ja rausschneiden nachher, wenn das nicht rein soll im Dings, ne? Das ist das Einfachste, oder ich würde einfach so Standards erzählen, was man da machen könnte. Also ist immer am besten ist es immer mit jemandem, der wirklich eine Thematik damit hat, ne? Sonst ist es so theoretisch, ne?
Ja, vielleicht für den Moment, also für dieses Format, glaube ich, viel Raum für Individualität haben wir jetzt gerade nicht mehr.
Okay. Ja, pass auf, kein Problem, ich kann das auch anders. Okay. Da sagt jetzt jemand, vermute ich mal, da ist jemand dabei, der sagt, kann ich nicht sagen. Meine Eltern haben mir erlaubt, grenzenlos glücklich und erfolgreich zu sein. Kann ich nicht sagen. Aber jetzt haben wir, interessant, jetzt können wir ja sagen, ja, haben sie mir nicht erlaubt, ist mir doch egal. Dann wäre ich frei. Ja, das sehe ich aber nicht so oft. Ich sehe oftmals übrigens differenzierte Formen von Loyalitäten. Ich habe damals im systemischen und im Aufstellungsbereich immer nur gehört, es gibt Loyalitäten. Ne? Im Leid oder in der Freude, aber es ist immer eine Loyalität. Und ich habe in meiner Arbeit gemerkt, dass man das schon nochmal unterscheiden kann. Es gibt Gehorsamsloyalitäten. Und da wäre der Testsatz genau der, den ich gerade gesagt habe. Meine Eltern erlauben mir grenzenlos glücklich, gesund und erfolgreich zu sein. Und da sagt jemand, nein. Nein, machen die nicht. Ja, so. Und man merkt aber, dieses Nein heißt auch, dann kann ich es nicht oder dann darf ich es nicht und dann mache ich es nicht. Und da wäre jetzt die Intervention phänomenologisch mit Stimulation des Körpers, auch wenn es sich so anfühlt, als würden meine Eltern mir nicht erlauben, grenzenlos glücklich und gesund und erfolgreich zu sein. Oder wenn man der Überzeugung ist, auch wenn meine Eltern mir das wirklich nicht erlauben, grenzenlos glücklich, gesund und erfolgreich zu sein. Jetzt könnte man eine Kraft, eine Kernbedürfnisstärkung ranhängen. Liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Bleibe ich in Sicherheit und gehe meinen ganz eigenen Weg. Kann man mal so machen. Das können die Leute jetzt ja ausprobieren. Ne? Das ist eigentlich ganz gut. Genau. Wenn jetzt jemand was hätte, könnte er das ja machen und keiner kriegt es mit. Das ist immer gut. Verdecktes Arbeiten sozusagen. So. Das ist gleich, erstmal ist es Bewusstmachung und gleichzeitig ist eine Transformation. Und jetzt kommt ein anderer Testsatz. Ich erlaube mir angesichts meiner Eltern und ihres Leids, dass ich grenzenlos glücklich, gesund und erfolgreich bin. Innerlich aussprechen oder laut aussprechen und reinspüren danach, ob das stimmig oder unstimmig ist. Und jetzt sind wir extrem dicht am psychodynamischen und auch systemdynamischen Wind. Ne? Da wird ganz oft passieren, dass die Leute sagen, kann ich nicht sagen, die fangen an zu weinen. Die sagen, das kriege ich nicht, meine Eltern denken scheiße, das kann ich denen nicht antun, dass ich jetzt so, sag mal, so leichtfüßig hier lebe oder sowas. Ne? Also wenn sowas kommt, wenn jemand sagt, ja, finde ich gut, kann ich sagen, ist es blande, muss man nichts machen. Wenn jemand sagt, kann ich nicht sagen, kriege ich ein schlechtes Gewissen, kommt dann auf. Welche Emotion gehört zu den Loyalitäten ein schlechtes Gewissen? Und jetzt wäre meine Intervention, auch wieder hier, auch wenn ich aus Loyalität zu meinen Eltern mir nicht erlaubt habe bislang, grenzenlos glücklich, gesund und erfolgreich zu sein, achte und schätze ich mich so, wie ich bin, bleibe in Sicherheit und gehe meinen ganz eigenen Weg. Wäre die Intervention. Und Die kommt natürlich nur, wenn ich vorher diagnostisch herausgefunden habe, dass es jemand nicht sagen kann. Also es wird nicht einfach so, wie man das manchmal im Aufstellerfeld früher gesehen hat, da ist eine Loyalität, nee, spüre ich ja nichts von. Ne? So, das ist eine Qualitätssicherung auch, denn viele Menschen wissen ja gar nicht so genau, was ist eigentlich eine Loyalität, eine Leidensloyalität, eine Verstrickung. Ne? Und das finde ich so spannend, dass ich mit diesen Testsätzen sozusagen zweifelsfrei für jeden Beobachter im Grunde leiblich spürbar zeigen kann, das ist eine Loyalität. Und dass du dein Ziel nicht erreicht hast bislang, ist nicht verwunderlich. Du hast im Grunde eine Bindungsleistung gebracht, dass du es deinen Eltern nicht zumuten wolltest, glücklich, gesund, erfolgreich zu sein, während es denen nicht vergönnt war. Jetzt sprechen wir nicht über gewalttätige Eltern. Ich meine, ich kann nicht in einer so einer kleinen Sitzung alles erklären. Ne? So, ne? Es geht erstmal nur, wenn wir da wirklich so Verbundenheit haben und so eine Liebesloyalität vorhanden ist. Und dann würde ich, da sind wir noch nicht fertig jetzt. Jetzt gibt es was mit, Lunchpaket sozusagen, Future Pace, ein Kraftsatz. Dann würde ich formulieren, wenn ich jetzt grenzenlos glücklich, gesund und erfolgreich bin. Und dann gucken wir sehr prozessorientiert, was passt jetzt für die Klientin, den Klienten? Das könnte heißen, bleibe ich verbunden mit meinen Eltern? Bleibe ich auf eine mir angemessene Art und Weise mit meinen Eltern verbunden? Bleibe ich in Liebe verbunden mit meinen Eltern? Schauen meine Eltern freundlich auf mich? Liegt der Segen meiner Eltern auf mir? Tue ich es meinen Eltern zu Ehren? Wenn es größeres Leid ist, durchaus auch, tue ich es in Würdigung des Leids meiner Eltern? Und wenn es ganz großes Leid war, und ich habe da alles behandelt, inklusive auch Holocaust-Nachfahre, tue ich es in tiefster Verneigung vor dem großen Leid meiner Eltern. Und das kann man scheiße finden, weil das ein bisschen nach Hellinger klingt. Ne? Die Leute sagen, es gibt immer wieder Leute, die sagen, das ist es, das ist, das gibt mir so viel Kraft. Und es ist keine Verneigung in dem Moment. Wenn ich formuliere, tue ich es in tiefster Verneigung vor, wenn da großes Leid, größtes Leid war, tue ich es in tiefster Verneigung vor dem größten Leid oder großen Leid meiner Eltern, dann ist das eigentlich eine Aufrichtung von mir, weil ich erwachsen reagiere und nicht in einer kindlich verstrickten Altersregression bleibe. Ne? Und dann gibt es natürlich noch viel, viel mehr, was man da machen kann. Ne? Und natürlich müssen wir die Eltern oft mal separieren. Ne? Jetzt haben wir ja die in einen Topf geworfen. Sie sehen es ganz oft, dass Mutter ganz anders ist als Vater und so weiter. Ne?
Ja, ich glaube, das hat es jetzt ein bisschen anschaulicher gemacht. Also vielen Dank, dass du da
Ja,
einmal kurz
ja,
eingetaucht bist.
ja, ja.
Also ich bin gerade ganz gut mitgeschwungen und ich glaube, uns ist aber auch allen klar, dass es einfach jetzt nur eine kurze Sequenz, ne, so ein kurzes Eintauchen ist und trotzdem gibt es noch viel mehr drumherum. Also das hast du uns ja vorher auch schon sehr gut dargelegt.
Ja, und das macht
Danke
man auch nicht
für.
im ersten Workshop,
Nein.
das Komplexe hier. Ne? Aber ich sag mal,
Niemals.
es wird ja immer gesagt, dieses Klopfen und so, das kann auch jeder und so. Ja, das Klopfen ist auch nicht so kompliziert, aber das ist eben, PEP ist weit, weit mehr als das Klopfen.
Ja.
Ich möchte das Klopfen nicht missen und ich habe einen großen Respekt davor, weil das Klopfen, da kommt das Stichwort von vorhin, ich habe gesagt, ich bin ein Fan von Demokratisierung von Psychotherapie. Das Klopfen ist einer der größten Demokratisierungen von Psychotherapie. Was meine ich damit? Wenn man mal guckt, wie sehr wir unsere Expertise in unserem Feld eigentlich nach außen geben können und dass die Leute es alleine machen können. Da gibt es nicht so viel. Also wenn man die Selbsthilfeliteratur anguckt, ne? EMDR, da gibt es ein Selbsthilfebuch von Shapiro, da steht drin, machen Sie es nicht. Ne? Hypnose, Brian Allman, ich glaube, es gibt noch ein zweites Selbsthypnosebuch, aber es gibt ein Selbsthypnosebuch, aber zwei, so, die mir jetzt bewusst einfallen. Wenn ich Psychoanalyse hat keine großen. Natürlich sind das diese Bücher dann, die geschrieben worden sind, damit man reflektiert über sich und sein Leben. Das ist gut, ne? Das kann auch sehr weiterbringen. Und auf systemische Sicht, das sind alles gute Bücher, die aber über das Narrativ, über das Verstehen kommen. Das würde man ja nicht als Behandlungstechnik erleben. Ne? Die Klopftechniken, das erleben die Leute auch als direktes Behandeln. Und da gibt es Dutzende von Büchern, Hunderte von Büchern. Und natürlich ist da Kraut und Rüben auch bei, weiß ich schon auch. Ne? Aber was man ja sagen muss, ist, das Klopfen empowert Menschen ohne die Gatekeeper, Psychotherapeuten, Psychologen, Ärzte, eine eigene emotionale Befreiung zu bekommen. Und das finde ich schon soziologisch, gesellschaftlich ziemlich, ziemlich krass. Ich bin
Total
zwar Arzt, also
spannend.
ich gehöre zu
Ja.
der Gruppe der Mächtigen, das weiß ich schon auch. Habe promoviert, ich bin Facharzt, ne? Aber mich nervt es, dass es sozusagen gesellschaftlich, bin ich da komplett auf einer anderen Seite. Also ich finde, wir müssen viel mehr die Menschen empowern, dass sie es alleine machen können.
Das ist so schön. Ich glaube, das ist auch der Ansatz, der mir in den Büchern so gut gefallen hat. Und du kriegst auch hier gerade Zustimmung,
Oh,
Klatschen, Herzchen und so weiter, bitte dafür. Und
danke.
auch im Chat kommt gerade die Bestätigung, dass man dir gut zuhören kann oder deinen Ausführungen gerne lauscht. Ich muss langsam den Landeanflug wagen. Ich
Achso,
möchte aber nicht hetzen. Also nur das
nee,
dazu.
nochmal.
Wir haben noch so ein paar Fragen. Ich
Ja,
vermute,
gerne.
einige haben sich schon erledigt mit den Ausführungen. Und vielleicht kriegen wir es ein bisschen komprimiert. Also Michael, lass du dich nicht stressen. Wir lassen es so ein bisschen laufen
Nö,
an die
alles gut.
anderen.
Ja.
Normalerweise enden wir pünktlich, aber ich mag den Flow nicht unterbrechen. Und wenn ihr anderen, also die uns jetzt im systemischen Club beiwohnen, wenn ihr eher gehen müsst, dann verlasst gerne um halb den Raum und schreibt kurz Tschüss in den Chat. Und ansonsten an alle anderen im Podcast könnt ihr natürlich weiter zuhören. Und die Frage, die mir gerade noch durch den Kopf geht, und es passt auch ganz gut zu den Fragen, die hier herumgeistern. Wir sind ja jetzt im Bereich systemische Beratung, Coaching, Therapie. Wir sind nicht unbedingt ausgebildete psychologische
Nö,
PsychotherapeutInnen
auch gut,
und
ja.
vielleicht auch nicht Mediziner etc. Wo siehst du die Grenzen quasi der Anwendung von PEP vielleicht in
Ja,
unserem
super wichtige Frage.
Kontext?
Ja, sehe ich überhaupt erstmal gar nicht. Also, das ist auch so was, was mich komplett nervt. Es gibt ja Gesellschaften, also mal Therapiegesellschaften, da darf man als Heilpraktiker für Psychotherapie oder als Coach gar nicht hingehen. Ich meine, ein zahnmedizinischer Student darf im ersten Semester schon teilnehmen als Teilnehmer da. Aber diese Gruppe nicht. Und ich meine, zu den besten Psychotherapeuten der Welt, die ich kenne, gehören einige Heilpraktiker für Psychotherapie, muss ich ganz klar sagen. Und zu den allerschlechtesten, die ich kenne und die man eigentlich einsperren und verbieten müsste, gehören einige Ärzte und einige Diplompsychologen. Das, man kann, da gehören auch die Besten zu der Gruppe. Das heißt, ich habe schon damals in der Klinik ja viele Ärzte ausgebildet in der Psychiatrie. Und dann habe ich Hypnotherapie unterrichtet am VT-Institut. Und ich habe jetzt ungefähr 4.500, 5.000 Leute in den PEP-Kursen gehabt. Und ich habe auf Tagungen ja wahnsinnig viele Leute gesehen. Man kann an der Berufsherkunft nicht sagen, ob jemand seine Arbeit gut macht. Ich ziele ab auf Menschen, die Menschen in ihrer Entwicklung unterstützen. Und ob man das Therapie, Psychotherapie, Traumatherapie, Coaching nennt, ist mir völlig egal. Und in die PEP-Kurse dürfen Menschen rein, die andere Menschen unterstützen. Weil ich es auch respektlos finde, so ein Klassendenken da zu etablieren. Ne? Also wir haben Hebammen da drin, genauso wie wir sozialpädagogische Kräfte haben, die an der Schule arbeiten und Kinder, die da sitzen, die Stress haben, unterstützen. Es können Beratungslehrer da drin sein. Die meisten sind natürlich Ärzte, Psychotherapeuten, Traumatherapeuten, klar. Ne? Anästhesisten haben wir auch dabei. Hausärzte sind ganz viele da. Ich habe einen Sportler. Es gibt jetzt einen, will den Namen jetzt nicht nennen, aber einen bekannten Tennisspieler, der Davis Cup für Deutschland mal gewonnen hat. Ne? Also der zu den besten Tennisspielern der Welt gehörte. Der hat Wind gekriegt von PEP und dass das im Sportcoaching gut hilft und kam mit seiner Frau, der hat eine große Tennisakademie, kam mit seiner Frau jetzt zu PEP 1 und ist komplett geflasht. Von dem, weil das natürlich, ich spiele auch Tennis, noch mein Trainer das auch erzählt, was ich so mache, der hat sofort mich eingeladen für seine Ü30 Spielerin, weil er meint, das ist cool, da profitieren die von. Ne? Das ist doch blöd, wenn wir das nicht in die Welt bringen, was wir haben können. Und ich, die Leute, die einen Standesdünkel haben, die sagen, ich gehe doch nicht als Arzt oder Diplompsychologe in eine Fortbildung, wo auch Heilpraktiker sitzen oder wo auch Hebammen sitzen, ja, die sind auch nicht meine Zielgruppe. Die sollen auch bitte wegbleiben, muss ich ganz klar sagen. Ne? Übrigens haben wir eine Depressionsstudie gemacht. Wenn ihr wollt, kann ich gerne was dazu erzählen. Die ist nämlich ziemlich revolutionär. Also wir haben nämlich, ich habe gemerkt, das Klopfen allein reicht bei Depressionen nicht und habe aber dann im Laufe der Jahre gemerkt, wenn ich das Selbstwerttraining damit reinnehme, wenn ich die Haltung von Leichtigkeit, Zuversicht und Humor dabei habe und wenn ich diesen Kognitionskongruenztest habe und die Big Five, dann geht da richtig was. Und dann haben wir überlegt, eine Studie zu machen. Haben ein Studiendesign aufgesetzt mit 50 Patienten, erste Gruppe 25 gegen eine Wartegruppe behandelt. Und danach wurde die Wartegruppe auch nochmal behandelt. Das ist ja ethisch vorgesehen, dass man sozusagen der Wartegruppe das gleiche Treatment anbietet. Und die erste Behandlung, und wir haben übrigens gesagt, ich habe gesagt, der Studiendesign habe ich ja mitentwickelt, 12 Sitzungen, mehr will ich nicht haben. Und das ist schon für eine mittelgradige Depression eine steile Ansage. Ne? Viele machen 20, 25 Sitzungen in den Studien auch. Ne? Nee, ich habe gesagt, nee, das geht nicht, ich will 12 haben. Aber die müssen alles anwenden, die Therapeuten. Die müssen wirklich PEP anwenden und nicht so ein bisschen rumklopfen. Also habe ich die Therapeuten gezwungen, 3 Sitzungen das Klopfen zu machen, um Emotionsregulation zu machen, 3 Sitzungen Selbstwerttraining zu machen und 2 Doppelsitzungen den KKT. Die Patienten sollten in der ersten Sitzung schon eine Proaktivitätserfahrung machen, klopfen und sollten das Bitte-Klopfen-Buch in der ersten Sitzung ausgehändigt bekommen. Das haben wir so gemacht. Und wir haben nur Patienten reingelassen, die Kundinnen waren. Also ich habe auch gefragt, wie bereit sind Sie, aktiv an der Lösung Ihres Themas zu arbeiten? 10 ist Ärmel hoch und los und 0 ist Vollnarkose. Ja, und wenn jemand 3 bis 4 gesagt hätte, hätten wir gar nicht in die Studie reingelassen. Weil wenn jemand nicht motiviert ist, an seinem Thema zu arbeiten, dann untersuche ich keine Methode. Da müsste man schon sagen, okay, man kann mit dir vorher arbeiten, sodass du bei 5 oder 6 oder so bist oder 7 und dann kannst du da rein. Ne? Aber wir wollten ja vergleichbare Gruppen haben, Kohortenvergleichbarkeit. Ne? Das ist eine multizentrische, naturalistische Studie, weil die Leute wirklich, es gab ganz viele, 50 verschiedene Therapeuten, das ist schon mal cool eigentlich, wissenschaftlich gesehen. Und dann war das nicht so ein artifizielles Ding. Wir haben gesagt, wir machen wirklich das, was ihr immer macht. Aber ein bisschen anders als sonst vielleicht, ich zwinge euch, das wirklich alles zu machen. Und dann haben wir die Studie gemacht. In der ersten Gruppe waren Diplompsychologen, Approbierte und ich glaube ein, zwei Fachärzte für Psychiatrie oder Psychosomatik. Und die haben die Patienten behandelt. Und die Wartegruppe, die dann nicht behandelt wurde, das waren ja auch 25, die wurden danach auch nochmal behandelt. Und da haben wir dann genommen Hausärzte, Anästhesisten, Heilpraktiker. Also alle, die eine heilkundliche Heilerlaubnis haben, aber nicht aus diesem, sagen wir mal, erkorenen Kreis kommen. Ne? Mhm. Und über die man ja im Feld gerne mal so, naja, und so, ne, das können die schon lästern. Beide Gruppen waren ausgebildet in PEP und richtig gut ausgebildet, wurden auch gebrieft, nochmal ein Briefing gekriegt und nochmal ein Manual gekriegt. So, jetzt kommen wir zu dem Ergebnis. Die Effektstärke Cones D in der ersten Gruppe 1,26. Das ist hochsignifikant wirksam. Also das ist schon, ich habe jetzt nicht die Prozentzahlen, wie viele Patienten gar nicht mehr eine Depressionsdiagnose danach haben. Das würde ich nochmal raussuchen, war jetzt nicht klar, dass wir darüber sprechen. Aber das ist ein krasser Effekt. Also die Psychologen kennen sich ja besser aus als wir Ärzte, was Statistik angeht. Man sagt, dass zwischen 0,5 und 0,8 ist wirksam, sind die ganz wirksam. Und viele Methoden liegen da auch. Ne? 1,26 ist schon erschreckend hoch. Natürlich weiß ich auch, dass wir nicht eine einzelne Studie mit einer Meta-Analyse vergleichen können. Ist schon klar. Aber wir haben ja noch ein bisschen was vor. Ne? Und jetzt kommt das Interessante bei der zweiten Gruppe mit diesen, sag mal, psychotherapeutischen Hilfsarbeitern. Ja, so nicht aus meiner Sicht, sondern aus Sicht mancher bisschen arroganter Vertreter im Fach. Die waren genauso wirksam. Und das ist ziemlich revolutionär. Wir haben gezeigt, dass Hausärzte, wenn die PEP gelernt haben, mittelgradig depressive Patienten, die wirklich belastet sind und dass sie die genauso gut behandeln wie diese Leute, die ganz viel Ausbildung gemacht haben. Ich sage das nicht für alle Symptome und Diagnosen. Das kann ich auch nicht sagen. Aber bei mittelgradigen Depressionen kann man das sagen. Und jetzt kommt noch was Spannenderes. Ich wusste, dass das funktioniert. Und ich hatte auch die Hypothese, dass die beiden Gruppen gleich gut sind. Aber wie die 6-Monats-Katanese ist, das war mir nicht klar. Weil ich nicht so viele Patienten in Erinnerung habe, die ich behandelt habe und wo ich 6 Monate später mal nachfrage. Das macht man nicht so unbedingt im Alltag. Haben wir 6-Monats-Katanese gemacht und geguckt, wie sind denn die Ergebnisse? Ne? Sind die da wieder schlechter geworden oder so? Ne? Sind stabil geblieben in beiden Gruppen.
Schön.
Das ist krass. Das wird gerade zusammengeschrieben und international veröffentlicht, als Open Access auch, damit man das runterladen kann. Und wenn die Studie draußen ist, werden wir mit der Studie an die Krankenkassen herantreten und sagen, ey, es geht um Milliarden hier. Depression, ist wahnsinnig groß. Erstmal viel Leid, das ist viel schlimmer noch. Viel, viel Leid, wenn man da betroffen ist. Aber auch gesamtgesellschaftlich brutal hohe Kosten und Arbeitsausfälle. Ja? Und da muss man sich schon fragen auch, geht das nicht einfacher und schneller?
Ja.
Das ist natürlich jetzt, wenn ich das so sage, dann weiß ich schon, dass ich mir ganz viele Feinde mache. Und das ist aber das Schöne, wenn man nicht in einer Institution abhängig ist. Ja, mich darf man scheiße finden, man kann mich bashen, Shitstorm kriege ich nicht mit, weil ich kein Social Media habe. Man kann mich auch angreifen, das ist alles gut. Aber wir können ja auch mal fachlich diskutieren darüber. Ne? Also bislang sind die Krankenkassen komischerweise wenig interessiert an innovativen Techniken. Wenn ich CEO einer Krankenkasse wäre, würde ich Scouts rumschicken und sagen, guck mal, wo es was gibt, was schneller funktioniert. Ne?
Na gut, aber ist das das Ziel der Krankenkasse? Sorry für
Doch,
die
ja,
Frage.
Ja, also der CEOs sind Topmanager, die riesengroße Unternehmen führen, wo das Geld der Einzahler bestmöglich verwaltet werden muss. Das muss man sagen. Also wenn ich würde auch sagen, ein Topmanager in der Krankenkasse, der nicht guckt, was ist wirksamer, würde ich den rausschmeißen als Aktionär oder als Aufsichtsratsvorsitzender oder sowas. Auch wieder harter Tobak, aber.
Naja. Aber gut, naja, jetzt könnten wir auch den Kapitalismus-Dialog eröffnen, ne? Also,
ich sag mal so, aber guck mal, wozu führt denn das, dass die Kosten für die Depressionsbehandlung entweder hoch sind, weil die Therapien so lange dauern, oder ganz viele Menschen kriegen ja noch nicht mehr eine Therapie. Ist ja toll, wenn man eine Therapie kriegt, lass sie länger dauern, ist doch egal. Die meisten gehen zu irgendeinem Arzt, da kriegen sie ein Präparat. Antidepressivum heißt das. Ja, da wird gar nicht geredet, wie es denen geht. Und wenn das nicht hilft, dann kriegen sie ein anderes Präparat. Das ist fatal, muss man wirklich sagen, ne? Mir geht es überhaupt nicht um Kapitalismusstärkung. Nur ich habe da nicht die Feindbild.
Nee, nee.
Ich denke, das sind öffentliche Gelder, mit denen wir versuchen, das ganze Land gesund zu halten. Und das finde ich schon cool, dass wir das haben. Jetzt muss man sich aber auch fragen, wie können wir das möglichst effizient machen? Ne? Sodass die Menschen, die leiden, maximal profitieren. Das ist meine Haltung dahinter. Ne?
Ja, es wär schön, wenn das so angenommen werden kann. Und ich finde es toll, dass ihr euch da gerade jetzt in Bezug auch auf Depressionen da in der Forschung so tummelt und da so gute Ergebnisse hervorbringt. Und das passt ja auch zu meiner Frage von vorhin mit der Wirksamkeit. Also vielen Dank dafür nochmal.
Gerne, ja.
Ich habe neben den Dankeschöns, die weiterhin im Chat folgen und die Verabschiedungszeremonie, die auch läuft, habe ich aber dennoch noch ein paar konkrete Fragen.
Ja, sehr gerne.
Danke, dass du dafür noch zur Verfügung stehst. Einmal so ganz konkret, hilft PEP auch bei Rauchentwöhnung?
Ja, klar. Das ist eine Sucht. Und für mich sind die Süchte alle gleich. Ob ich jetzt Heroin, Kokain, Essen, Trinken, Spielsucht, Arbeitssucht, Sportsucht, Nikotin. Jede ist ein bisschen anders. Ne? Jede ist ein bisschen, hat eine eigene Dynamik. Mhm. Aber hilft total gut auch. Ne?
Ja,
und
ja,
das gehört dann mehr als Klopfen zu. Aber naja, man kann ja einfach mal sagen, was ist denn das Problem, wenn ich jetzt rauche und nicht mehr so schnell aufhören kann? Erstmal habe ich, wenn ich mir vorstelle, ich rauche nicht mehr, kommen aversive Gefühle. Da kriege ich Angst oder sowas. Oder da fehlt mir was. Da kann man schon mal klopfen. Und man kann eben auch klopfen, wenn man an das Positive denkt, was man eigentlich nicht mehr will. Dann kann man das Positive auch reduzieren. Ne? Das ist relativ gut machbar. Ja.
Ja, hatte ich auch schon so rausgehört. Es gab noch eine andere, konkretere Frage von meiner Namenskollegin Sandra. Kann PEP auch mit Kindern angewendet werden? Ab welcher Altersklasse wäre es möglich? Und gibt es einen Unterschied zwischen PEP für Erwachsene und Kindern? Dann wurde schon auf dein Buch verwiesen, netterweise. Aber vielleicht magst du das auch noch in zwei, drei Sätzen kommentieren.
Ja, im Grunde, Kinder sind ja oftmals sprachlich gar nicht so zugänglich. Und dieses Klopfen funktioniert hervorragend mit Kindern. Und was haben Kinder? Ganz oft allermeistens irgendwelche Angstthematiken. Mhm. Und das kann man gut sehen mit Kindern, dass das Klopfen, das kann man ja super spielerisch einbauen. Da kann man so Spiele mitmachen mit dem Klopfen. Ne? Das geht total gut und lässt sich gut integrieren. Und machen ja auch, ich habe ganz viele Kinder- und Jugendtherapeuten auch in den Kursen.
Mhm.
Und mittlerweile auch immer mehr Leute aus dem Schulkontext, weil sie sagen, die Kinder, die Schüler sind so belastet. Und ich meine, die Leopoldina, unsere nationale Akademie, hat ja einen Aufruf gestartet, dass man, weil die haben einen Brandbrief geschrieben, weil die psychosoziale Belastung von Kindern und Jugendlichen so groß ist, möge es bitte eine nationale Anstrengung geben, die Selbstwirksamkeitserfahrung und die Emotionsregulation von Kindern und Jugendlichen zu stärken. Daraufhin haben wir mehrere Podcast-Interviews mit Karl Auer gemacht, Sound of Science, wo wir eben unsere Ansätze vorgestellt haben. Ne? Also ich finde das schon wichtig, dass Kinder und Jugendliche da unterstützt werden auch. Ne?
Ja, ich glaube, ich habe tatsächlich sogar in die ein oder andere Folge reingehört. Sound of Science ist ein total toller Podcast, absolut empfehlenswert. Ja. Also an die Kollegen und Kolleginnen auch da nochmal den Tipp. Ich hätte jetzt noch unseren Fragekatalog von vorhin und komm, lass uns mal gemeinsam einmal drüber fliegen, bevor alle jetzt aus dieser Veranstaltung rausgegangen sind. Und vielleicht können wir gemeinsam gegenchecken, was noch offen ist. Ja. Hier steht, funktioniert PEP auch ohne Klopfen?
Ja, genau, das ist unsere erste Studie gewesen. Antonias Pfeifers, wir haben die weltweit ersten FMRT-Studien zum Thema Klopfen gemacht, übrigens in der Medizinischen Hochschule in Hannover. Und Antonias war das erste Studie. Und wir haben eben, weil wir im Scanner noch nicht klopfen wollten, das wackelt ja dann auch mal so ein bisschen, haben wir den Leuten belastende Bilder gezeigt und dann haben die im Geiste geklopft. Und wir haben gezeigt, dass der Arousal runtergeht und dass die Aktivierung der Amygdala raufgeht. Also wir haben wissenschaftlich bewiesen, gut veröffentlicht, kann man auf meiner Homepage runterladen, auch als Open Access in Neuroscience Journals, gut veröffentlicht, dass das funktioniert. Und das hatten uns Patienten ja schon immer gesagt. Herr Boni, ich habe da nur dran gedacht, dass ich klopfen würde. Das hat auch was, kann das sein? Sag ich, ja, das ist beschrieben, das hat Gallo auch beschrieben. Und wir haben quasi eine Studie dazu vorgelegt. Ne?
Großartig.
Das geht. Ja, und die praktische Erfahrung zeigt das sowieso. Ne? Ja.
Ja, super, dann verlinken wir darauf auch gerne nochmal. Ich glaube... So,
und PEP ohne Klopfen, PEP ist ja mehr als Klopfen. Das
haben wir gelernt von dir heute.
Wenn ich jetzt Aufsatzcoaching mache, würde ich... Also allermeistens nur das Selbstwerttraining machen und eigentlich nicht klopfen. Ich zeige den Leuten das Klopfen noch, damit die das auch noch kennenlernen, weil sie eh schon da sind. Aber ich bräuchte das nicht unbedingt. Die sollen das Selbstwerttraining machen und dann ist eh gut. Ne?
Ja. Ich glaube, auf die nächste Frage bist du teilweise schon eingegangen. Vielleicht willst du es nochmal kommentieren. Wann ist PEP nicht angesagt?
Ja, wenn wir keine Kunden da sitzen haben, sondern Klagende und Besucher vom Kommunikationsmodus. Oder wenn derjenige bei bestimmten Formen von sogenannten Persönlichkeitsstörungen leidet ja nicht der Betroffene selbst, sondern das Umfeld. Mhm. Und der hätte wieder keinen Auftrag, an was zu arbeiten. Ne? Mhm. Mit dem Umfeld könnte man schon arbeiten, dann wäre die leiden sehr darunter. Und bei akuten Psychosen will ich es auch nicht machen. Erstmal, weil es gar nichts bringt und zweitens, weil das auch nicht durchdringt. Das ist zu komplex. Das würde ich da nicht machen. Ne? Ja. Sage ich jetzt. Ich weiß nicht, wenn jetzt ein paar so psychiatrische Kollegen mal richtig tief das da in dem Feld ausprobieren, das habe ich noch nicht in dem Feld ausprobiert, will ich nicht ausschließen, dass es irgendwann mal neue Erkenntnisse gibt. Das weiß ich nicht. Aber ich jetzt sehe da erstmal im Moment nicht viel. Ne?
Ja, danke.
Ja.
Etwas, was natürlich bei so einem inspirierenden Clubabend auch als Frage kommen musste, ja, und die war ja schon vorher formuliert, welche Erkenntnisse, Methoden etc. kann ich ab morgen direkt umsetzen? Finde ich gut, die Frage.
Ja, genau. Also ich würde einfach, also die Aktivierung von Selbstwirksamkeit würde ich mitnehmen und nochmal Kunde, klagender Besucher. Und wobei genau kann ich behilflich sein. Wenn ich interveniere mit dem Klopfen, dann bin ich in einer Behandlung, ich behandle jemanden mit etwas, was ich noch nicht kann. Da würde ich mittlerweile von abraten. Ich weiß schon auch. Gibt ja ganz viele Kollegen, die kaufen sich ein Buch, lesen sich das durch, machen das. Das geht oft gut. Aber ich habe auch Dutzende von Patienten gesehen, die so, sag mal, von jemandem, der sich angelesen hat, behandelt wurden oder anbehandelt wurden. Das hat nicht funktioniert. Die sind in was reingerauscht, derjenige konnte das nicht transformieren und damit ist die Methode verbrannt. Das ist nicht schön. Das ist echt nicht schön. Also wenn man das wirklich anwenden wollte, würde ich sagen, ja, machen wir doch sonst auch. Wir machen doch sonst auch eine Ausbildung. Das ist übrigens ganz lustig beim Klopfen. Das habe ich immer wieder gehört, auf Tagungen auch. Ich mache da eine Riesendemo mit allem Möglichen, unter anderem Klopfen. Und dann sagte jemand, ah, interessant, was du da so jetzt machst, das kann ich im Grunde doch morgen jetzt auch mal mit meinem Patienten. Das sag ich, ja klar, das stimmt. Also das weißt du doch, Psychoanalyse, Verhaltenstherapie, EMDR, systemisch, du guckst dir das einmal an und dann kannst du es. Ne? Der ganze Saal brüllte vor Lachen, das ist komplett absurd. Ja, ich habe ja ein paar Sachen angedeutet, aber wenn ich das wirklich also sauber machen wollte und auch wissen wollte, was ist denn, wenn es nicht funktioniert, was ist denn, wenn es in die Richtung geht, was denn in die Richtung geht. Also man weiß ja noch nichts darüber. Und da muss man auch fast sagen, das ist fatal wirksam, das Klopfen, weil es oft schon funktioniert. Aber das heißt ja nicht, dass es da nicht sozusagen auch was sozusagen hochgespült werden kann, wo ich dann überfordert bin. Und dann ist es nicht gut, wenn ich das sozusagen nicht kann. Ich will jetzt auch nicht so dramatisieren, ne? Die Leute nach PEP 1, das sind 3 Tage, die sollen das anwenden. Aber dann sind die auch, dann haben die auch 3 Tage lang, von morgens bis abends, mich gesehen, gelernt und in den Kleingruppen das geübt. Ja, und dann wissen die ganz genau, wo sind die Schnittstellen, wo was sozusagen aus dem Ruder laufen könnte oder sowas. Deswegen würde ich das konkrete Doing nicht machen. Und da gucke ich auch forensisch natürlich. Ne? Es gibt immer wieder Leute, die haben was gemacht und dann gibt's, ich sag mal so, dann sagen die Leute, die in Schulen arbeiten, kann ich doch mit den Kindern jetzt klopfen? Naja, muss schon auch die Eltern fragen, ob das okay ist. Es ist keine Therapie, das ist emotionale Selbstregulation. Ne? Und du musst schon auch sagen, ich habe das da irgendwo gelernt. Ne? Jetzt stell dir mal vor, das läuft bei irgendeinem Kind mal nicht gut. Kann es ja mal geben, dass das Kind dann sehr berührt ist und weint und das sind so 2 Juristeneltern, ne, die sich gerade streiten miteinander und jetzt gibt es aber einen Außenfeind. Ne? In der Schule macht einer was mit unserem Kind, was wir nicht gut finden. Da möchte ich, in dessen Haut möchte ich nicht stecken. Wenn man jetzt sagt, ich habe die Eltern gefragt, ich habe übrigens eine Ausbildung da drin, dann kann da nichts passieren. Aber wenn man dann hört, der hat das irgendwo gehört, der hat sich ein Buch dazu gekauft und macht das. Es gab einen Chefarzt in der Psychosomatik, also gibt's ja unter uns Ärzten gibt es ja komplette, sag mal, also da muss ich echt atmen, der hat einen Chefarzt in einer Fachklinik, hat seinen Assistenzärzten mein Buch gegeben, hat gesagt, lesen Sie sich das durch und behandeln Sie die Patienten bitte jetzt so. Und schon krass, muss ich sagen. Also das ist Scharlatanerie, würde ich sagen. Weil die wissen nicht, und ich sehe doch, die Leute, die die Ausbildung machen, das macht Spaß, man ist schnell wirksam, aber bis es wirklich können, da gehört wahnsinnig viel Training zu und dann Supervision und das irgendwie zu verstehen, was ist, wenn das und das und das und das nicht passiert und dann und das und so. Da gibt es auch gute Antworten drauf, aber da ohne eine Ausbildung loszulegen, würde ich nicht machen. Also
Ja, danke. Ich freue mich jetzt schon auf die Weiterbildung im Februar,
PEP 1. Ja.
Also das nur so am Rande, aber Werbung habe ich, glaube ich, im Chat gerade schon genug gemacht. Vielleicht noch eine Frage, beziehungsweise vielleicht zwei. Ich fasse mal 3 Punkte hier zusammen. Und zwar anschließend an das, was du gerade ausgeführt hast und schon gesagt hast, wie kann ich die PEP-Methode in meinen Coaching-Prozess integrieren? Bei welchen Anliegen ist sie gut geeignet? Ich glaube, die zweite Frage hast du schon ausreichend beantwortet, aber vielleicht eher dieses, wie kann ich die PEP-Methode vor allem in Beratung und Coaching gut integrieren.
Da sind wir nämlich schon an einem Punkt, wo wir jetzt noch mal 2 Stunden drüber sprechen könnten. Ne?
Was ist leider heute nicht mehr.
Was ist meine Haltung von Therapie und Coaching? Was ist mein Konzept, was ich habe? Was sind meine Leitlinien? Wer definiert den Erfolg? Also das wird so komplex jetzt. Und da geht es natürlich in den Fortbildungen auch immer drum. Ich kann das in alle Kontexte integrieren. Das ist überhaupt kein Problem. Ne? Und am einfachsten ist, wenn es ums Klopfen geht, natürlich erstmal, da kommt jemand in Coaching und hat eben etwas, was ihn ganz schön stresst. Also sagen wir mal eine Vorstandspräsentation oder ein Assessment Center, Management Audit oder sowas, irgendein Vortrag. Das sind ja so die Dinger. Oder auch, ich soll Führungskraft werden, ich soll die nächste Stufe gehen. Ne? Ich hatte aus einer Bank jemanden, da ging es darum, ich habe jetzt einen neuen Verantwortungsbereich, da sind in meiner Verantwortung, und da waren da irgendwelche Milliardenbeträge. Mhm. Und der meinte auch, boah, das macht ganz schön was mit mir. Ja, das ist eine Angst. Da kann man auch natürlich strategisch dran arbeiten und überlegen und so. Ne? Aber da kann man auch mal eine Runde klopfen. Das ist ja mal ein ganz anderer Zusatz. Und ich würde auch nicht nur klopfen natürlich, ne? Aber das ist mal ganz interessant, wenn man echt eine Angst hat, wenn man merkt, das ist jetzt wirklich Angst, ne? Isoliert, phobisch, so, ne? Das ist doch super, daran zu klopfen. Ne? Mhm. Und ganz oft werden wir im Business-Kontext, im Coaching-Kontext natürlich Selbstwerttraining machen. Mhm. Ne? Ich möchte den nächsten Schritt gehen, traue ich mir aber nicht zu. Ja, das ist eine Selbstwertthematik, ne?
Ja, das, was wir ja auch üblicherweise in unsere Prozesse mit integrieren, das ist ja ein großer Bestandteil, würde ich zumindest
absolut,
so sehen.
Genau.
Ja. Großartig. Ja. Also anhand der Rückmeldung und auch anhand meiner Gefühligkeit, also so wie es mir gerade geht, war es für uns und für mich persönlich auch, war es ein richtig schöner Abend.
Schön,
herzlichen
das freut
Dank
mich sehr.
Auch an alle, die die Rückmeldung dazu nochmal gegeben haben. Ja. Wer tatsächlich jetzt noch Gelegenheit hat, das letzte Mentimeter auszufüllen, wie verabschiedest du dich aus dem heutigen Clubabend, kann das gerne noch machen. Dann kriegt auch Michael noch kurze Rückmeldung neben den Herzchen, den Klatschern, den Smileys und so weiter. Ich hoffe, du siehst das auch als Resonanz auf deine Ausführungen. Hätte ich eine Frage stellen sollen und möchtest du die noch beantworten? Also fehlt
ich
glaub, noch
das
etwas?
Das war super, das ist echt viel gewesen, finde ich. Aber ich finde nochmal wichtig, weil ich ja, ich finde ich bin ja innovationsfokussiert so, ne? Wenn man was Neues, wenn man Missstände sieht, finde ich, muss man auf Handeln, wir leben in einem der reichsten Länder der Welt. Ne? Und ich finde, man muss auch bestehendes Wissen in Frage stellen dürfen. Wen habe ich vor Augen? Ich bin auch niemand, der einen bestimmten Berufsstand heilig sprechen möchte, sondern ich möchte Menschen, die belastet sind, maximal gut unterstützen. Da bin ich extrem höchstleistungsorientiert auch. Und das soll möglichst schnell und kurz und gut gehen und nicht so viel Geld kosten, weil es eben von den Menschen bezahlt werden müsste oder von der Gemeinschaft. Und von daher finde ich schon, dass Versorgungssicherheit und Versorgungsqualität dann ein wichtiger Punkt sind. Ne? Weil man kann natürlich ganz viele Sachen, die ich sage, sehr kritisch sehen. Da muss man berücksichtigen, was meine Maximen sind. Maximen sind, das Leid der Menschen zu reduzieren und auch, das haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, sowas wie Leichtigkeit, Zuversehen und Humor in die Psychotherapie zu bringen, weil das soll Spaß machen, das soll Freude machen. Wenn Psychotherapie so staatstragend daherkommt und so mit Angst besetzt ist, dann kommen die Leute nicht. Deswegen spreche ich auch von Gamifizierung von Psychotherapie. Die Leute müssen sagen, das tut total gut, das tut gut, machen Sie es auch mal. Mach auch mal, du lebst bei einem, das tut mir echt gut. Ne? Ist mir total wichtig. Ja. Und als
Schön.
Abschlusssatz kann man vielleicht sagen, man kann meine Erkenntnis der letzten Jahre, man kann Leichtigkeit, Zuversicht und Humor gar nicht ernst genug nehmen.
Großartig, ich glaube, das können wir uns merken. Ich teile zum Abschluss nochmal das letzte Mentimeter, sodass du auch ein bisschen nochmal Rückmeldung in Worten bekommst an unsere Teilnehmenden hier im Clubabend. Auf jeden Fall fühlt ihr euch inspiriert, ihr seid begeistert und es gibt ja auch noch eine Reihe anderer Rückmeldungen, somit herzlichen Dank dafür.
Schön, super.
Ja, und auch an unsere Zuhörenden, die jetzt den Abend eher im Podcast-Format verfolgt haben. Wir freuen uns immer über eine Kommentierung oder auch eine Rezension. Link und Lesetipps gibt es in den Shownotes, das ist ganz klar. Da erfahrt ihr auch gerne mehr über Michael. Die Buchtipps werde ich in Auszügen auch dort verlinken, aber sonst auch gerne im Blogartikel auf der Website, sodass man da nochmal nachschauen kann. Und an dich, Michael, nochmal ein herzliches Dankeschön für deine Zeit, für deine Begeisterung. Ich fand es großartig. Also schön, dass du bei uns zu Gast warst. Vielen Dank.
Sehr gerne, sehr gerne. Ja. Alles Gute, schönen Abend, schöne Zeit und
ja, tschüss. Danke. Bitte, aber bleib unbedingt noch einen Moment
im
Raum.
Bleib noch, mach ich noch.
Jetzt mit der Aufnahme und wünsche unseren Gästen und Gästinnen, meinen lieben Kollegen und Kolleginnen, einen schönen Abend und danke euch für euer Durchhaltevermögen. Es war großartig mit euch. Macht's gut und bis bald.